Herzlich willkommen zur 519. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind hier im Weltall unterwegs und besprechen endlich den neuen Star Wars Film The Last Jedi. Der kleine verrostete Kasten rechts neben mir, das ist R2-D2 in seiner Paraderolle als Robert Krüger.
Und das zottelige, haarige Tier da drüben ist Stefan Giesbert.
Hallöchen. Ach nee. Ich kann das nicht.
Ich auch nicht. Ich war so froh, dass du mich nicht als Chewie anmoderiert hast. Ja.
Endlich.
519 hat es gedauert bis zum nächsten Star Wars Film. Das wird jetzt schwer, diesen Film jetzt zu besprechen. Ne? Also The Last Jedi auf Star Wars Filme spoilern steht ja, glaube ich, offiziell die Todesstrafe oder so. Da darf man so instant Leute richten, habe ich gelesen. Nein, hab ich nicht gelesen, aber so kommt es einem manchmal vor. Insofern müssen wir uns jetzt sehr vorsichtig verhalten. Wie fandst du den?
Anders,
wir müssen ja sagen, worum ging's? Und an der Stelle ist man ja schon mal, scheitert man ja schon mal, ne?
Genau.
Also vom Ende von Episode 7, The Force Awakens, wissen wir ja, Luke Skywalker lebt auf einer Insel, die aussieht, als wären sie die, weiß ich nicht, irgendwo im
Galapagos-Insel
im Pazifik oder so. Sind die im Pazifik? Keine Ahnung, egal, ja, jedenfalls.
Sind sie.
Und Rey ist dahin gereist und hat ihm sein Lichtschwert mitgebracht und das ist die letzte Szene im Siebener. Mhm. Was man, denke ich, sagen kann, ist, der Film setzt von der Zeit her fast nahtlos jetzt dort an. Also natürlich wird diese Szene aufgegriffen. Und wir sind also nicht, wir machen nicht wieder irgendwie einen 30-Jahre-Sprung oder so, sondern wir sind in der Zeit direkt unmittelbar nach Force Awakens. Und nun, Rey kommt auf der Insel an. Man sieht das ja auch im Trailer, dass da viel mit Luke Skywalker interagiert wird. Die ganzen Szenen sind ja im Trailer eindeutig zu sehen gewesen. Mhm. Und die Frage ist halt, was ist mit Kylo Ren? Man hat ja nach dem 7. versucht, oder hat man so Ahnungen haben können, dass er möglicherweise noch nicht ganz für die dunkle Seite verloren ist, sondern vielleicht noch bekehrbar ist. Und das wird ein Thema sein, oder ist ein Thema. Und eben die Frage, ob Luke möglicherweise in Rey irgendwie diese Macht-Awareness sieht und ob er sie ausbilden will oder ob er sie nicht ausbilden will oder diese ganzen Thematiken. Und dann eben natürlich noch den Charakter Finn, den man nicht vergessen darf, und Poe Dameron, die auch irgendwie wieder zum Einsatz kommen müssen. Und ich glaube, was man sagen kann, ist, dass die Rebellion mal wieder mit dem Rücken zur Wand steht und die Imperialen oder beziehungsweise jetzt heißen sie ja die Erste Ordnung, üben ordentlich Druck aus auf unsere Helden und die müssen irgendwie sehen, wie sie sich ihre Haut erretten. Und das ist dann ein großes Epos. Und ich meine, in die Story dürfen wir jetzt gar nicht groß weiter eintauchen. Ich glaube, das ist so das Maximum, was man jetzt so ungefähr sagen kann, oder? Würdest du noch?
Ja, nee, also ich finde es auch ganz schwer, da mehr zu sagen, ohne irgendjemanden vielleicht einen Hinweis zu, also noch nicht mal, dass man bewusst was spoilert, aber dass man irgendwas sagt, was jemandem während des Schauens einen Hinweis gibt, den er lieber nicht gehabt hätte. Von daher finde ich es halt total schwer, da jetzt noch groß was zu sagen. Also natürlich ist es klar, dass man, jetzt sage ich doch noch ein paar Sachen, dass wir wieder fantastische Planeten sehen. Also es hat mich so gefreut. Also mich hat es ja schon, ich muss ja sagen, ich bin, wenn ich einen Star Wars schaue, bin ich nicht objektiv. Sag ich ganz ehrlich, ich werde auch eine immens hohe Punktzahl heute geben, weil ich es einfach mich sehr freue, wenn ich einen solchen Film im Kino sehen darf, wenn ich in meinem Sitz sitze und diese ersten Töne erklingen und die Einblendung kommt und dann dieser Text nach hinten wegfliegt, der immer noch unsäglich aussieht. Und dann dieser Text langsam ausfadet und die Kamera langsam nach unten schwenkt, beziehungsweise gefühlt sich diese Sterne bewegen und man die ersten Raumschiffe beziehungsweise Planeten sich bewegen sieht, da bin ich halt schon, da bin ich da. So, okay, das ist das, was ich jetzt sehen möchte. Und dann finde ich das schon ziemlich gut. Und wenn sie mir dann noch während des Films tolle Planeten zeigen, wenn sie mir fantasievolle außerirdische Wesen zeigen, wenn sie mir Orte zeigen, die ich vielleicht sogar schon kenne, und natürlich, wenn die Charaktere auftauchen, die ich kenne, wie ein R2-D2 oder auch den BB-8, den man natürlich jetzt auch langsam kennengelernt hat, ja, dann hat man das. Und dieser Film macht das und eben noch auch in der Story für mich sehr, sehr viel Fanservice, sehr viele Teile, die ich so schon kenne und ich einfach so gerne im Kino sehe. Und dafür setze ich mich dann in den Star Wars rein. Und ja, von daher, ich war sehr bedient. Also ich habe genau das bekommen, was ich mir erhofft habe, aber auch was ich erwartet habe. Also es gab ganz wenige Stellen, die mich wirklich überrascht haben. So, ach, guck mal.
Was sagst du dazu? Also grundsätzlich würde ich erstmal dir grundsätzlich beipflichten. Mir geht es genauso, wenn ich im Kino drin sitze und es ist so dieser Moment, wo das Lukas-Logo dann nochmal kommt und dann kommt der Sternenhimmel und man weiß genau,
jetzt kommen diese Töne.
Totale Ruhe im Kino und dann wird es so richtig laut, so auf einen Schlag, also diese erste Fanfare von der Musik ist ja immer so,
das ist
die
so
kracht
geil.
Ja, so kracht ja so rein in die Dunkelheit. Ja.
Ach, wundervoll. Warte mal.
Ich höre mich gerade nicht mehr. Eine Sekunde. Ist technisch irgendwas gerade am Abkacken?
Ich höre dich super.
Ja, jetzt bin ich wieder da.
Ja, hervorragend.
Auch in meinem Ohr. Sehr gut.
Hast du Kopf gerade rausgezogen?
Ja, der hat sich so lose geschraubt. Da ist so ein Schraubadapter drauf von 3,5 auf 6,3 und der hat sich so lose geschraubt. Dann höre ich nichts mehr.
Ja. Diese erste Fanfare und dann bäm, und dann kommt dieses Star Wars-Dings und dann beginnt der Title Crawl und dann ist man so in diesem, das ist so eine Euphorie-Nummer, wenn man Fan ist. Ich glaube, unsere Hörer, die auch Star Wars-Fans sind, wissen wahrscheinlich genau, wovon wir reden, und die keine richtigen Die Hard Star Wars-Fans sind, schütteln jetzt mit dem Kopf. Aber so ist das eben. Und ich muss sagen, ich war sehr gebannt und mir geht es da genauso. Ich glaube, ich bin, während ich im Kino sitze, nicht objektiv. Aber wenn ich hinterher dann über den Film nachdenke, dann kann ich so manche Reaktionen, die ich vielleicht während des Films hatte, aber nicht hinterfragt habe, dann nochmal einordnen und kann vielleicht mir nochmal die eine oder andere Frage stellen, die mir während des Films nicht gekommen ist, wo ich dann, wenn du mich direkt nach dem Kino gefragt hättest, vielleicht mehr Punkte vergeben hätte, als ich das vielleicht jetzt machen würde. Aber nichtsdestotrotz, ich war insgesamt begeistert, ich fand den gut. Aber die eine oder andere Frage habe ich. Und ich glaube, wir werden nachher noch einen Spoiler-Talk machen, den wir ans Ende der Sendung schneiden. Mhm. Kommen wir gleich zu. Also keine Angst, niemand wird jetzt hier gespoilert. Wir werden da nochmal Bescheid sagen. Aber da können wir uns dann nochmal ausführlich dazu unterhalten. Mal ohne Spoiler, wie fandest du was zum Beispiel die Länge, der ist ja extrem lang, 2,5 Stunden. Fandest du, der zog sich irgendwann, oder?
Nee, gar nicht.
Echt? Weil also ich hätte ein, zwei Mal auf die Uhr geguckt.
Als ich drauf geguckt habe, habe ich gedacht so, ah ja, so ein, zwei Stündchen könntest du jetzt schon noch gucken, aber geht nur noch eine halbe. Die Jenny, die mit mir im Kino war, die hat zwischendrin dann schon ein, zwei Mal nach der Uhrzeit gefragt und wie lange noch geht. Sie ist auch nicht ein ganz so großer Enthusiast wie ich, möchte ich mal sagen.
Ich finde, der hatte so ein paar Momente, wo man das Gefühl hat, das könnte jetzt das große Finale sein. Und dann ist es das vielleicht so fast und dann geht es irgendwie wieder weiter. Und dann, also er lässt einem nicht so wirklich die Atempause, um darüber nachzudenken, aber es gab so ein paar Szenen, wo ich so dachte, okay, das ist jetzt der große Showdown, auf den es jetzt hinläuft. Und dann geht es jetzt aber so knapp anders aus, als man das irgendwie jetzt vielleicht so ein bisschen hätte erwarten können oder wollen oder so. Und dann dreht die Story nochmal eine Kurve oder es wird wieder ein Handlungsfaden irgendwo aus der Ecke geholt, wo man sagt, ach ja, die waren ja da auch noch, die hatte ich ja komplett vergessen. Und dann geht es ja, bei denen genau. Wieder weiter und so. Und dann geht dieser Film immer noch länger und länger, was natürlich toll ist, weil ich meine, klar, man kriegt jetzt nicht so oft, also jetzt in letzter Zeit wieder häufiger, aber insgesamt nicht so oft einen neuen Star Wars Film. Da ist man dann natürlich froh, wenn man da noch ein bisschen länger in der Begleitung dieser Charaktere sein darf, aber so für einen Film jetzt mal unabhängig von diesem Kult, der da drumherum gemacht wird, war das dann so ein Moment, wo ich dachte so, kommt nicht so richtig zum Punkt so, aber
ich glaube, wenn das ein Film gewesen wäre, der mich nicht so interessiert hätte, hätte ich mich schon geärgert, wenn es dann doch nochmal weitergeht, wenn eigentlich sie auch die Tür hätten zumachen können, aber so war ich halt so, yeah, es geht noch weiter, yeah.
Ja genau, das ist dann so dieses Phantom, was einen das freudig
aufnehmen lässt. Das ist das, was ich mit Fanservice meine, so. Genau das möchte ich. Ich möchte in dem Film sitzen und so, ja, okay, hier, da habt ihr noch was und stimmt, die haben wir jetzt lange nicht mehr gesehen, jetzt tauchen die wieder auf und zack, Wischblende und sie sind da. Herrlich, oder? Wenn so eine Wischblende kommt, da freue ich mich immer wieder.
Das tust du auch nur bei Star Wars, ne?
Ja, doch, und in jedem schlechten Home-Video vom Urlaub von letztem Jahr auf Sardinien.
Ah, genau, ja, stimmt.
Da kriegst du auch mal Guck mal, ich habe hier dieses neue Videoprogramm, das 47 Wischschnittblenden, so. Ja, benutzt am besten keine, dann wird es ein guter Film. Aber wieso denn?
Ja, so schlimm ist das ja heute nicht mehr. Die Leute benutzen ja. Oder
die benutzen sogar so, in PowerPoint. Erinnerst du dich noch an den Professor, der bei dem wir hier praktische Informatik 1 gehört haben?
Ja,
1 und 2.
Ja.
Der hat im zweiten Jahr, hat er immer diese lustigen Wischblenden per Zufall in seinen PowerPoint reingebaut und alle haben sich immer gefreut, wenn da irgendeine coole Blende kam. Und dann hat er irgendwann gemeint so, jetzt weiß ich, wie ich sie kriege, ich mache hier einfach quatschige Blenden rein und dann hören sie mir wenigstens zu. Ja, passen sie wenigstens hier auf. Ja, okay, da geht's. Also alle unsere Hörer, die Professoren sind, vielleicht ist das der Trick.
Und alle unsere Hörer, die Star Wars Filme drehen, dürfen das auch benutzen.
Das wäre cool, wenn wir jemanden hätten. Ja, aber wenn du Fanfilme oder so machst, kannst du das ja machen. Noch eine Sache, die wir auch ganz locker besprechen können, ohne zu spoilern. Hast du ihn auf Deutsch oder Englisch geschaut?
Ich habe ihn auf Deutsch gesehen.
Okay.
Und in 3D.
Okay.
Und du?
Ich habe ihn auf Englisch gesehen und in 2D.
Ah, also komplett die andere Schiene. Ja.
Und ich muss sagen, die Unterscheidung zwischen britisch-englisch und American-English ist so fein, ist so schön eingesetzt. Man weiß genau, mit welcher Personengruppe man gerade zu tun hat. Also nicht ob gut oder böse, sondern eher so, ich sag mal, Ordensleute, Aristokraten, so vermeintlich adlig in diesem Universum oder eben Leute auf der Brücke und Kämpfer und so.
Fußtruppen und Pöbel.
Ja, oder Offiziere aber auch.
Ah, okay.
Die ja dann nicht eben
dieses, verstehe.
Ja. Ja, aber halt irgendein Lord, irgendwas, der dann der spricht dann halt wieder ein Britisch und das ist so fein und so elegant und so schön eingesetzt. Ich fand das total geil.
Das ist cool, ja. Ich wollte ihn eigentlich auch auf Englisch gucken, aber das ergab sich mit dem, also ich habe ihn noch vor Weihnachten gesehen, das ist jetzt natürlich auch schon eine Weile her.
Dass du dich überhaupt noch daran erinnern kannst.
Ja, muss ich jetzt auch manchmal so ein bisschen grübeln, wenn wir gleich dann im Spoiler-Talk bestimmte Szenen ansprechen oder so, dann muss ich ein bisschen grübeln, ob ich die alle noch so parat habe. Aber er hat sich zeitlich einfach nicht anders ergeben. Da gab es keine englische Vorstellung, in die ich hätte an dem Abend gehen können. Aber 3D kann ich zumindest noch beurteilen. Ich saß in einem Kino, wo das diesmal mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist, was man oft hört, dass die Leute sagen, 3D kostet so viel Licht, 3D macht so viel dunkler. Ja. Das war sowas, was man immer wieder hört. Was ich bisher noch nicht so richtig, also es war mir nie negativ aufgefallen. Vielleicht hatte ich irgendwie Glück und saß immer in Projektionen, wo, was weiß ich, der Projektor richtig Power hat oder so und es ausgleichen kann, sodass mir das nie negativ aufgefallen ist. Diesmal saß ich in einem Saal, in den E-Kinos und hatte diesen Effekt.
Und habe mir die, wenn ich die Brille aufgesetzt habe, dann dachte ich einfach irgendwie, oh, jetzt fehlt mir Lichtintensität. Also jetzt hätte ich es gern heller. Hm. Aber ansonsten fand ich das 3D ganz angenehm. Ich bin ja immer ein Freund davon. Dann weißt du, wenn
die nur so leicht grau sind und so ein Kram, gell?
Nee, es wird einfach dunkler. Also ja, genau. Also so, dass du das Gefühl hast, wenn das ein Fernseher wäre, ich würde jetzt mal den Helligkeits- und den Kontrastregler suchen und gucken, ob ich das richtig eingestellt kriege. Hm. Das stimmt irgendwie nicht. Und dann setzt man diese 3D-Brille mal ganz kurz ab und dann ist der komische Pinguin plötzlich wieder heller und dafür sehr unscharf. Und dann denkst du dir, ja, so von der Helligkeit stimmt es jetzt, aber jetzt muss ich es wieder aufsetzen, weil sonst erkenne ich ja nichts. Und das ist so ein bisschen ärgerlich dann in dem Augenblick, aber das liegt, denke ich, wahrscheinlich an der Projektion oder an dem Saal, in dem man da sitzt oder was weiß ich, wie viel Brathähnchen Fett noch auf der Brille ist.
Da kann halt auch dann der Filmhersteller, also der Produzent und so, nichts mehr tun, wenn die Projektion einfach scheiße ist.
Ich will gar nicht mal sagen, dass die scheiße ist, aber wahrscheinlich gibt es da unter den Projektoren halt auch wahrscheinlich solche und solche. Da kenne ich mich aber zu wenig aus, um das jetzt beurteilen zu können. Es ist nur so, dass es mir diesmal halt wirklich mal aufgefallen ist.
Okay. Bei uns war es leider so, dass die Projektion aber wirklich einfach schlecht war. Also war gefühlt alles so, ja, nicht richtig unscharf, sondern fast körnig vermatscht irgendwie.
Okay. Also,
natürlich ist da kein Korn drauf, weil es ja alles digital ist. Aber also das war irgendwie, keine Ahnung, als hätte noch jemand mal vorne hingehen können und so, hier zieh mal die Leinwand einmal feucht ab, damit das wieder klar wird alles. Das war so ein bisschen, scheinbar mich hat es zum Glück nicht so rausgerissen. Aber ja.
Ja, ist auch nicht schön. Diese 3D-Geschichte, aber wenn grundsätzlich, ich bin ja ein Freund davon, wenn das 3D sich nicht in den Vordergrund drängelt. Also man muss mir keine Spitze von einem Sternenzerstörer in die Augen halten oder irgendwie Dinge ins Gesicht werfen. Aber ich mag gerade bei Weltraumfilmen einfach 3D ganz gerne, weil es eben diese Tiefe des Raums bei so Raumschlachten und Dinge, die, was weiß ich, eine Explosion, durch die man durchfliegt oder so, ja, das kommt ja in jeder guten Raumschlacht vor. Das macht es einfach sehr plastisch, ohne dass jetzt, wie bei, was weiß ich, hier diesen, wie heißen sie, mit den Minions. Die Filme mit den Minions, da gibt es eine so eine Szene in dem das einen, der auch 3D war, wo sie diese riesige Rakete so, diese einmal so durch den Kinosaal schwenken und das Gefühl, die Spitze von der Rakete geht so an deiner Nasenspitze vorbei. solche Effekte, das finde ich immer sehr übertrieben so, das ist so, okay, das ist jetzt gemacht, weil wir, diese Szene ist nur so strukturiert, weil wir den auch in 3D in die Kinos bringen und weil wir Effekte machen müssen, die für 3D sind. Und gerade wenn es, man hört in anderen Podcasts manchmal, dann sagen die Leute so, ich habe den in 3D geguckt und da waren gar keine geilen 3D-Effekte drin, war voll verschwendet. Mhm. Und ich sehe das genau andersrum. Also wenn ich in einen 3D-Film gehe und das 3D unterstützt meine Immersion in die Thematik und drängelt sich aber selbst nicht in den Vordergrund. Und ich muss mich vielleicht hinterher sogar fragen, war da jetzt wirklich irgendwo wichtig 3D eingesetzt? Und kann das vielleicht gar nicht mehr so an einer einzelnen Szene festmachen, aber insgesamt habe ich das Gefühl, so unterbewusst zieht es mich tiefer rein, wenn es 3D ist und gerade in Weltraumfilmen. Hm. Und das war hier so und ich mochte das.
Okay. Ja, aber vielleicht schaue ich ihn mir dann doch nochmal in 3D an, wenn ich irgendwie nochmal eine Vorstellung, ich würde es halt gerne wieder auf Englisch schauen, weil irgendwie, wenn du es dann übersetzt guckst, ist immer dann komisch. Mir hat neulich jemand gesagt, der war, also so der 3, oder warst du das sogar? Der 3D-Effekt, der für ihn am plastischsten war, als er versucht hat, die Staubkörner aus der Luft zu wählen, die man bei Avatar auf der Leinwand hatte.
Das war ich nicht, aber ich glaube, ich habe das auch gehört, ja. Vielleicht
kann das bei den Flimmerfreunden gewesen sein.
Oder so, ja.
Ich finde, das erklärt schon ziemlich genau, da, wo man dann hin möchte. Also das 3D, so, es soll halt so sein, als ob du dabei bist. Und wenn du das Gefühl hast, so, da ist ja Staub, mach den mal weg. Und du merkst, okay. Dann hat es funktioniert. Das finde ich super. Also da möchte ich besagt, wer auch immer es gesagt hat, beipflichten. Ich finde das ein ganz gutes Beispiel. Zwei Sachen noch. Star Wars ist ja bekannt dafür, hin und wieder Charaktere einzuführen, die ein bisschen nicht so ernst sind. Es war zum Glück kein Jar Jar Binks dabei oder sowas.
Nee, da kann man alle Leute, die Angst davor haben, beruhigen.
Ja, ich glaube, sowas machen sie auch nicht mehr. Und mein Gott, ich habe ihn jetzt neulich mal wieder geschaut und ja, da muss man sich halt einfach drauf einlassen, das hat so einen Quatsch. Wie fandst du sonst die Gags? War ja keine jetzt hohe Gag-Dichte.
Naja, aber schon, es gab Phasen des Films, wo man das Gefühl hatte, diese ganze Plotline ist im Moment nicht so richtig ernst. Und das, am Anfang fand ich das witzig und dann fand ich es irgendwann auch ein bisschen aufgesetzt. Okay. Aber das ging dann wieder weg. Also das können wir gleich nochmal ein bisschen ausführen, was ich genau meine. Oder du weißt wahrscheinlich, was ich meine, aber es gab so Phasen, wo ich dachte so, okay, irgendwie ist dieser Charakter gaggig aufgelegt, so macht einen blöden Spruch nach dem nächsten und oder zumindest wie man das ausdrücken will, so Szenen, die total ernst sein könnten, weil eine Figur im Grunde ernste Sachen fragt oder wissen will oder so und dann ist die Antwort so flapsig und dann wird die Szene so ein bisschen die Ernsthaftigkeit rausgezogen von der anderen, von dem Gegenüber des Dialogs und dann wird es lustig und dann am Anfang habe ich das so hingenommen und habe gedacht, naja, okay, das ist jetzt halt, das war ja lustig so und habe halt auch gelacht und wenn es dann zum dritten, vierten, fünften Mal passiert, dann hat man immer so dieses, können wir mal wieder zurückkommen so auf die ernste Ebene, aber insgesamt fand ich es nicht schlimm, übertrieben oder so. War der ein oder andere nette Gag bei und dann kommt die nächste Wischblende und dann geht's wieder.
Das mit der Wischblende ist echt, ja gut. Was wollte ich? Ach ja. Können wir eigentlich drüber reden. Wir wissen ja alle, dass Luke Skywalker zurück ist und wieder auftaucht. Und der wird ja nach wie vor von Mark Hamill, heißt der Schauspieler, gespielt. Ich fand, also das hat mich so hart rausgebracht, dass der so unfassbar schlecht spielt. Also er hat ja früher schon nicht gut gespielt, aber ich fand's also. Ich habe ihm halt nichts geglaubt von dem, was er da getan hat. Nichts. Das war immer irgendwie Käse. Das war immer so, jo. Das hast du vielleicht auf der Schauspielschule so gelernt oder da könntest du mal auf die Schauspielschule gehen und es mal richtig lernen. Also der hat halt nicht irgendwie diesen Charakter Luke Skywalker in irgendeiner Art, wie er da sein soll, verkörpert, sondern der hat halt da einfach sich hingestellt und ein paar Sätze aufgesagt. Das fand ich, also das hat mich richtig rausgebracht, das fand ich echt doof.
Okay, das kann ich vielleicht aus der deutschen Version nicht so richtig beurteilen, weil man natürlich da dann einen Synchronsprecher hat, der das nochmal drüber, also der dann nochmal sozusagen die Ebene in Direktion reinbringt, wo man es nicht so 100% dann beurteilen kann, weil ich ja seine Originalstimme nicht höre.
Okay, das also vielleicht kann natürlich sein, ja.
Bin ich da sozusagen besser davon gekommen. Das würde ich dann nur beurteilen wollen, wenn ich die Englische mal gesehen habe.
Kann durchaus sein, dass es mich dadurch auch rausgebracht hat. Vielleicht ist es mir auch, obwohl ja früher, als ich die alten Star Wars geguckt habe, ist mir das gar nicht so aufgefallen. Ich meine, ich hätte den 7. auch erst auf Deutsch geguckt und ach nee, da redet er ja nicht. Ja, alles gut.
Stimmt, da redet er nicht viel, nee, beziehungsweise gar nicht.
Genau. Eine Sache wollte ich noch, bevor wir jetzt Bewertungen geben, genau. Es gibt ja diesen da reden wir im Spoiler-Talk drüber.
So. Ja, dann mach doch mal deine Bewertung. Wie viele Punkte kriegt das jetzt insgesamt?
Ich bin begeistert. Also ich fand den, auch wenn ich jetzt gleich oder auch schon ein paar Punkte hatte, die mir nicht so gut gefallen haben, aber ich finde es einfach so famos, dieses Star Wars-Gefühl auf der großen Leinwand mit voller Lautstärke zu bekommen und dafür kriegt es natürlich 10 Punkte. Also, ganz klar.
Okay, also ich vergebe 9,5. Ist quasi das Gleiche.
Ich runde das mal hier auf in unserer Textdatei.
Mach das mal. Ich bin auch sehr begeistert gewesen, so insgesamt von dem Gesamterlebnis. Einfach, ich habe mich sehr gefreut, dass wieder ein Star Wars in die Kinos kommt. Ich bin im Kino gewesen, ich kam raus und ich war elektrisiert. Ich habe später mal geguckt, was meine Armbanduhr so an Puls aufgezeichnet hat. Ich hatte da teilweise irgendwie so Pulswerte über 100, einfach nur vom im Kino sitzen, ohne mich zu bewegen.
Okay.
Also da, man ist dann auch aufgeregt so während des Schauens und es ist spannend und es nimmt einen mit und so. Das schafft ja auch nicht jeder Film, dass mir da irgendwie, also dass ich da so mitgehe, dass am Ende solche Zahlen da in der Statistik auftauchen. Insofern, ja, hohe Punktzahl, weil hat Spaß gemacht. Aber dann so im Laufe der nächsten Tage denkt man nochmal so drüber nach und tauscht man sich aus mit anderen Leuten, die den auch gesehen haben und diskutiert so über die eine oder die andere Szene und das machen wir jetzt gleich. Da muss ich dann wenigstens den halben Punkt abziehen, weil er ist schon auch Quatsch drin. Und um das jetzt gleich mal zu erklären, wie wir das jetzt machen, also wir sprechen jetzt weiter über den Film, aber ihr Hörer, die ihr die Sendung hört, für euch kommt der Spoiler-Talk am Ende der Sendung. Da schneiden wir den hin und da wird auch nochmal eine Warnung vorher zu hören sein und für euch geht es jetzt erstmal weiter mit der Droge der Wahl, für uns nicht. So, wir sind jetzt zurück, also für die Hörer, die jetzt in der Sendung, jetzt muss ich das kurz zusammenbauen.
Nee, du musst, wir haben gesagt, jetzt geht's weiter mit der Droge der Wahl.
Genau, jetzt geht's weiter mit der Droge der Wahl. Und es hört sich für euch jetzt so an, als ob das alles nur eine Sekunde her ist, aber wir haben gerade eine halbe Stunde Spoiler-Talk gemacht. Den hört ihr dann hinten an der Sendung, wie wir es gesagt hatten. Jetzt gibt es die Droge der Wahl. Stefan, was trinkst du?
Oder 35 Minuten sogar. Ich bin auf dem Weg zu meinem Kühlschrank, Gefrierschrank und werde dort mir ein Gimlet bauen. Warst du letzte Woche dabei?
Nee, ich war nicht dabei, aber ich habe die Sendung gehört und du hast Lime Juice gekocht, hast du
genau,
erzählt.
Genau, ich habe Lime Juice gekocht und den werde ich natürlich jetzt weiter einsetzen, bevor der verkommt. Ich habe ihn auch nicht in eine Tanqueray-Flasche gefüllt, obwohl ich kurz davor stand.
Das ist ein Insider, den kann so gut wie keiner verstehen.
Macht nichts.
Gut, ich trinke Bukas.
Den habe ich jetzt auch neu. Vielleicht soll ich stehen doch lieber.
Den trinke ich pur, weil ich keinen Bock habe, irgendwas zu mixen. Cocktails gab es gestern. Bukas, 63%, 63 Granaten, Geschmack, geiles Zeug.
Der ist echt gut. Ja.
Ja.
Du musst mir sagen, wie es weitergeht. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich stehe nämlich noch hinter der Bar und kann nichts sehen.
Ich erzähle dir was über einen Film, den ich gesehen habe auf Amazon Prime. Der Film heißt Solace, auf Deutsch Die Vorsehung. In den Hauptrollen haben wir Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan und Abby Cornish. Es geht um ein FBI-Ermittlerpärchen, ein Er, ein Sie, eben gespielt von Jeffrey Dean Morgan und Abby Cornish, die eine Mordserie untersuchen, bei der, also es ist ein Serienkiller offensichtlich.
Aha.
Die Leute werden immer umgebracht durch einen Stich in den Nacken. Mit einem spitzen Gegenstand werden die immer so durch die Wirbelsäule oder hinten da so hinten in den Hals rein, werden die getötet und sterben offensichtlich sehr schmerzlos und sehr überraschend für sie offensichtlich, also so ergibt das die Untersuchung der Leichen, dass die offensichtlich recht schmerzfrei sozusagen von ihrem Leben entfernt werden und
trotzdem ganz schön endgültig.
Sehr endgültig, aber eben ja, es sieht so aus, als ob sie nicht leiden müssen und als ob es für sie überraschend kommt. Das heißt, sie haben, es gibt keine Kampfspuren oder sowas, die wussten das nicht vorher, die sind einfach so bam und tot. Und davon haben sie jetzt eine ganze Serie und demzufolge suchen sie jetzt einen Serienkiller und dann erinnert sich unsere Hauptfigur an ein Medium, an einen Hellseher, der früher mal im Dienste des FBI stand.
Was?
Ja.
Okay.
Und gespielt wird von Anthony Hopkins. Und Anthony Hopkins will aber nicht mehr. Bitte?
Ja, ich bin noch da.
Ja, du siehst gerade Dilemma.
Ja, Schweigen. Genau so. Warte, den haben wir doch neulich mal eingesperrt. So.
Genau. Ja, nee, diesmal ist es nicht so. Also er ist nicht böse. Er ist eben Hellseher, er sieht manchmal Dinge, er kann manchmal die Zukunft von Dingen sehen, aber oft unscharf, er weiß es immer nicht so genau, wie er das einordnen muss und manchmal schweigt er dann lieber darüber, was er gesehen hat, weil er noch nicht so genau weiß, wie das läuft. Manchmal sieht er sehr konkrete Dinge, die sind aber oft nur sehr kurz in der Zukunft und für die längerfristigen ist es schwieriger. Und den bitten sie dann zu Hilfe zu kommen, weil sie eben hier diesen schwierigen Fall haben und nicht so genau wissen und was kann er vielleicht möglicherweise hell sehen über den Täter und kann er ihnen helfen, da auf die Spur zu kommen. Wir haben dann noch eine später im Film, oder ich kann nicht eigentlich sagen, der Täter selber wird gespielt. Das ist jetzt kein Geheimnis, weil wenn er das erste Mal auftaucht, weiß man schon, dass er der Täter ist.
Okay.
Der Täter selber wird gespielt von jetzt entfällt mir sein Name, Colin Farrell. Und das heißt, wir haben hier eigentlich erstmal mit Anthony Hopkins und mit Colin Farrell haben wir hier eigentlich eine relativ hochkarätige Besetzung. Wenn es auch jetzt nicht beides die Hauptfiguren sind, also vielleicht gegen Ende des Films werden sie die Hauptfiguren. Da fokussiert es sich relativ stark auf die beiden, aber die ganze erste Hälfte des Films steht auf jeden Fall eigentlich Jeffrey Dean Morgan als Hauptdarsteller da und unser FBI-Ermittlerpärchen mit der von Abby Cornish gespielten Figur auch noch. Insofern hätte man jetzt eigentlich erstmal erwarten können, das könnte ja was werden, aber leider funktioniert dieser ganze Film überhaupt nicht. Also der ist auch straight to DVD beziehungsweise straight to Streaming gegangen im Jahre 2015. Kein Kinorelease bekommen, glaube ich sogar in den USA auch nicht. Bei uns auch nicht. Ich weiß nicht, das Skript ist einfach komplett auseinandergefallen. Also da stimmt so ziemlich nix. Also die Motivation unseres Täters, das kann man noch so halbwegs durchgehen lassen. Ich will das jetzt nicht spoilern, aber der hat, sagen wir mal, eine ganz okay hin rationalisierte Begründung, warum er das machen muss und was da seine Beweggründe sind. Und da kann man dann vielleicht so ein bisschen versuchen, sich moralisch dran abzuarbeiten, ob es jetzt okay ist, was er da macht oder ob es eben doch nicht okay ist, weil es ist und bleibt halt Mord. Wenn man dann mal länger als eine Minute außerhalb des Films drüber nachdenkt oder mal kurz Pause drückt oder einfach nur mal eine Sekunde einen klaren Kopf hat, dann ist dieses moralische Dilemma, was da so groß hingezimmert wird, dann auch so, dass du sagst, ja nee, ist Mord, geht nicht, Punkt. Also muss ich eigentlich nicht länger drüber nachdenken. So. Und der
ja,
Film
gut, versucht das es ja aber doch die Amerikaner manchmal.
Ja, also nicht so genau. Der Film versucht dann da so ein moralisches Dilemma und kann man das nicht vielleicht doch? Und unter den Umständen hat er ja vielleicht recht und so versucht das so ein bisschen hinzustrukturieren.
Der kam sogar im Kino.
Echt?
Am 31. September 2015.
Ja, wahrscheinlich in einem Kino für 3 Minuten oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung, war ich nicht dabei, habe ich keine Information. Ich habe gelesen, dass es straight to DVD gegangen wäre. Vielleicht gilt es dann nur für die USA. Oder die Quatsch, den ich gelesen habe, stimmte nicht. Das kann auch sein. Jedenfalls die Hauptfigur, die von Jeffrey Dean Morgan gespielt wird, ist super hölzern, super schlecht, auch mit der deutschen Synchronstimme. Im Amerikanischen kann ich es nicht beurteilen. Die Frauenfigur ist noch viel schlimmer. Was die für Dialoglines raushaut, da rollt sie die Fußnägel hoch, das ist wirklich furchtbar. Und bei Anthony Hopkins habe ich an manchen Stellen das Gefühl gehabt, der steht in der Szene und du fragst dich gerade, wer schreibt solche Dialoge? Was soll dieser Quatsch, der hier gerade stattfindet? Und ich erinnere mich jetzt speziell an eine Szene, wo er mit Jeffrey Dean Morgan zusammen in einem Raum ist und der hat ihm gerade hochdramatische Sachen erzählt und er guckt und lächelt so ein kleines bisschen, so ein typisches Anthony Hopkins Lächeln und ich habe so für mich in sein Gesicht geschaut und habe versucht, nicht die Figur zu sehen, sondern ich habe versucht, Anthony Hopkins am Set dieses Films zu sehen und ich hatte das Gefühl, dass ich in seinem Gesichtsausdruck sehen kann, dass er sich fragt, was mache ich hier eigentlich für eine Scheiße?
Warum eigentlich?
Kann alles in meinem Kopf stattgefunden haben, aber ich hatte das Gefühl, dass ich das in seinen Augen sehen kann, dass er sich wirklich fragt, muss ich diesen Quatsch, den ich mir jetzt gerade von dem anderen Schauspieler hier schlecht hingespielt, muss ich mir das wirklich antun und kann ich nicht einfach nach Hause gehen und irgendwie Boot fahren oder so? Aber also es ist schon wirklich teilweise grotesk schlecht und wie der auf der IMDb 6,4 Punkte zusammenbekommen konnte, weiß ich nicht. Der Trailer ist auch so zusammengeschnitten, dass eigentlich hätte ich es am Trailer schon wissen müssen. der ist nämlich so auf Effekthascherei und der versucht alles so hochdramatisch zu machen und so. Und eigentlich siehst du da schon überall durchscheinen. B-Movie-Alarm, so, das schreit schon so aus dem Trailer raus, aber irgendwie hat man sich es doch angeguckt und im Nachhinein denkt man sich, ich hätte es wissen müssen. Weil eigentlich wusste ich es, ich wollte es nicht sehen.
Wie bist du auf den Film gekommen?
Durchklicken bei Amazon. Also, okay. Was könnte man mal gucken?
Okay.
Ja. Also, Solace, ich würde mal sagen, 4 Punkte. Verheizter Hauptdarsteller, ganz okayes Setup so von der Art, was der Mörder da so also, vorhat und so.
Ich muss sagen, als du mir das erzählt hast und so, worum es geht und so, dachte ich, ach, das ist ein Film, den kannst du dir gleich mal aufschreiben. Zum Glück stand ich noch hinter meinem Tresen und habe nichts geschrieben. Als ich dann saß, wurde mir ziemlich zügig klar, dass ich da einfach gar nichts machen muss. Außer mir notieren, dass ich ihn nicht sehen möchte.
Ja. Aber ich habe gerade den ersten Schluck genommen vom Bukas. Alter Vater. Der erste Schluck ist immer so.
Auf die erste hat 63%.
Ja, das ist so der erste Schluck, da braucht der Mund einen Augenblick, um kurz drauf klarzukommen, was man da reingetan hat.
Aber das hat uns doch, nur um das mal schnell in die Allgemeinheit zu bringen, Mr. Martini schon erklärt, der erste Schluck ist nur zum deine Mundgeschmacksknospen, Taste Buds im Englischen, zu erschrecken. Da brauchst du gar nicht genau hinschmecken. Erstmal nur erschrecken und dann der zweite Schluck. Da passiert das Interessante. Da kannst du dann wirklich probieren und dir überlegen, wie es schmeckt.
Genau. Das ist an sich mir auch völlig klar. Nur man sollte es nicht tun, wenn man gerade podcastet und gerade mit Sprechen dran ist. Weil das geht dann nämlich für 3-4 Sekunden nicht.
Ja, gut.
Zumindest nicht so, dass man das, dass das keiner merkt. Genau. Ja, so viel zum Thema Solace. Also wie gesagt, von mir würde ich jetzt mal sagen, keine Empfehlung.
Okay.
Du hast noch was altes Zeug geguckt.
Ich habe einen Film, der knapp 80 Jahre älter ist.
80 Jahre älter als meiner, der schon 3 Jahre alt ist.
Genau.
Wir haben ja schon 2018 jetzt, oh Gott.
Ja, wie die Zeit vergeht.
Wir sind übrigens die erste Sendung im neuen Jahr, ne? Wollen wir nochmal so frohes Neues in die Runde rufen oder so?
Ja, frohes Neues. Möchtest du es nach vorne schneiden? Nee, machen wir nicht. Nee, so einen Quatsch machen wir nicht.
80 Jahre alte Filme guckst du.
Genau. Wer weiß, wenn die Leute das in Wirklichkeit hören, das ist gerade 1. April rum oder so. Weiß ja nicht.
Oder die hören das und denken sich, wieso 80, der hat sich verrechnet, es sind 108.
ja, genau. Also, meine Frau feiert dieses Jahr ihren Geburtstag im Stil einer 20er-30er-Jahre-Party, wie man sich das so in Amerika vorstellt mit, oder auch in Deutschland vermutlich mit, also eben nicht in Deutschland 30er-Jahre, sondern eben dieses Swing und Jazz und Herren im Anzug, beziehungsweise irgendwie coole Hosen, Hosenträger, Hut, lustige Bärte oder ernste Bärte natürlich und Damencocktail gleich und sowas. Und da ist sie jetzt gerade auf der Suche nach irgendwie coolen Outfits für sich und aber auch Ideen, was man mit Deko und so weiter noch machen könnte. Und da haben wir unter anderem einen Film von 1935 geschaut, Anna Karenina, der natürlich in Russland spielt und auch viel früher, aber trotzdem natürlich den Geist der Zeitart mit, in der der Film auch gemacht wurde. Und das merkst du halt und
das wäre jetzt nicht meine erste Idee gewesen, aber also den zu schauen.
Sie wollten den Film mit Greta Garbo sehen.
Ah, okay.
Und das ist halt einer der ersten, die da so aufgetaucht sind und deswegen haben wir den geschaut. Man muss ihn immer noch auf iTunes leihen für 4 €.
Oh Gott. Ey.
Der ist nicht irgendwo in einem Paket dabei, ne? Und auch sonst Greta Garbo und noch so 2-3 Schauspielerinnen, die sie jetzt rausgesucht hat. Da tauchen immer wieder Filme auf oder fast alle musst du mieten. Ja, sind nicht okay. Irgendwo.
Aber in dann so auch Paket nicht so dabei. Für 99 Cent oder so hätte ich jetzt erwartet, sondern dann eben gleich für 4 €, ja?
Genau.
Das ist ja. Schon hart.
Ja, also es geht um so. Ich habe den Roman von Tolstoi nicht gelesen und das, was ich jetzt sage, ist auch nur quasi selber nachgelesen. Es geht eben um Anna Karenina, die mit einem Herrn verheiratet ist. Also genau, der Roman wird ungefähr nacherzählt, so ganz grob in Teilen. Und die sind halt Mitglieder der besseren Gesellschaft in St. Petersburg. Sie achten sich gegenseitig, sie lieben sich nicht wirklich. Das kommt, wird sehr, sehr schön dargestellt. Sind sehr tolle Szenen, eben das Paar untereinander. Aber auch wenn sie dann alleine unterwegs ist, gibt es ganz, ganz feine Szenen, wie das da passiert. Sie kümmert sich um ihren Sohn, Sergej, und lernt dann halt in Moskau einen anderen kennen und verliebt sich in den, und dann irgendwie versuchen sie abzuhauen, und ja, das wird dann alles ein bisschen, weil die gesellschaftlichen Konventionen da doch in etwas anderen sind als heutzutage. Und die Art, wie dieser Film gemacht ist, ist halt noch sehr altmodisch. Es sind so die ersten Zeiten Tonfilm. Greta Garbo überspielt sehr viel. Also eben dieses, was du in einem Stummfilm machen musst, um bestimmte Sachen zu zeigen, die du halt in einem Tonfilm einfach erzählen kannst, macht sie sehr stark. Spricht auch ein ganz komisches Englisch, das ist ja Schweden, glaube ich, oder Norwegen, nee, Schweden. Und aber sonst eben der Grund, weswegen wir den Film geschaut haben, die Kleidung, die Auswahl der Outfits, die Dekoration, das Drumherum, dieses russische Drüber, dieses, in der ersten Szene sind die Soldaten, die dann, oder nicht Soldaten, die Offiziere, die da um einen großen Tisch stehen, wo Kaviar ist, und sie laden sich Kaviar auf und drehen sich dann um, und der eine sagt halt zum anderen so, ja, okay, das war jetzt so der Appetizer, lass uns jetzt hinsetzen und was essen. Und sie standen halt um einen reich gedeckten Tisch und haben gegessen, um sich dann hinzusetzen und wirklich zu essen und so, und dann Champagner oder Krimsekt, ich weiß nicht, was man zu der Zeit da getrunken hat. Später haben sie irgendwelche Trinkspiele gemacht, die sollten wir auch unbedingt mal nachmachen. auf keinen Fall. Die stehen irgendwie 6 Mann an einem Tisch, und gegenüber stehen irgendwie die Diener, und die schütten dann halt die Shotgläser ein, dann gießen die Shots Wodka. Und dann geht der am Kopf vom Tisch ist, geht auf die Knie, krabbelt komplett unter dem Tisch durch, steht auf der anderen Seite, also die Längsseite lang, quasi unten drunter, steht auf, läuft einmal um den Tisch rum und stellt sich wieder in seine Position. Und alle anderen sind halt wie in der Polonaise oder so, krabbeln ihm halt hinterher. Und irgendwie, dann passieren andere Sachen, und dann kommt halt diese Szene zurück, und dann sind halt nur noch 2 Leute, die da unter diesem Tisch durchkrabbeln, und der Rest liegt irgendwo und so.
Okay, ich glaube nicht, dass ich das Regelwerk vollständig verstanden habe, aber.
Ey, du säufst einen, dann krabbelst du unter den Tisch durch, und dann säufst du wieder ein. Ganz einfach.
Okay. Ich habe Angst vor russischen Trinkspielen, also.
Das auch ist vor polnischen. Das ist wirklich schlimm. Ja.
Gut. Ja, das heißt, ihr habt jetzt so eure Production Design Scout Finger ausgestreckt und genau. Schaut euch solche Filme an.
Genau. Wir haben außerdem noch Breakfast at Tiffany's geschaut. Den habe ich aber nur halb geschaut, beziehungsweise nicht so aufmerksam, weil ich irgendwie nebenher einen Schrank aufgebaut habe. Deswegen kann ich da auch nicht zu viel sagen. Aber hier sind mir halt so ein paar Sachen aufgefallen, wie toll der aussieht, wie ruhig der inszeniert ist. Das fand ich ganz toll. Und dann hat sie noch einen Film geschaut, Die Frauen, wo es eigentlich die ganze Zeit um Männer geht, aber es gibt halt keine einzige männliche Rolle in dem gesamten Film.
Das ist ja lustig.
Also aber sind
die Frauen, die sich dann... Den Bechdel-Test nicht, oder? Weil der Bechdel-Test erfordert ja, dass es Frauenrollen gibt, die über was anderes reden als Männer. Wenn du sagst, es geht die ganze Zeit um Männer, dann...
Nee, die reden auch über Make-up und über... Alles.
Ja, das.
Aber der ist. Also, wir haben den auf Englisch angefangen, und du konntest den nicht schauen, weil die so schnell reden. Ich hatte auf Deutsch Schwierigkeiten, hinterherzukommen. Weil die so mit so einer ganz hochgedrehten Stimme ganz schnell reden. Puh, das war mir dann auch irgendwann zu anstrengend, und Jenny ist dann irgendwann ins Bett gegangen, und als sie ihn weitergeguckt hat, war ich, glaube ich, nicht da oder war absichtlich nicht da oder so ähnlich.
Oder nicht wach, ja.
Ja. Aber auch da tauchen halt tolle Kleider auf, tolle Looks. Gut, bei die Frauen tauchen natürlich keine Männerrollen auf, aber auch bei Breakfast at Tiffany's, das ist schon coole Sachen, die da getragen werden, so als Beispiele. Ja.
Mhm. Ich habe also, keine Ahnung, was ich anziehe zu der Party, aber ich sehe, ihr investiert da so viel Herzblut. Da kann ich ja nur abkacken, egal was ich anziehe. Mhm.
Hast du nicht vorhin gesagt, du besuchst noch deine Ärmelschonerhalter?
Meine Ärmelhalter, ja, die habe ich. Ich weiß, wo die sind. Die muss ich nur rausfummeln.
Ja, läuft doch.
Aber das alleine ist ja noch, ja, Hosenträger, klar, aber muss man schon mal ein bisschen dicker aufdrehen.
Entschuldige, kannst fangen an, stress dich nur nicht.
Na gut.
Es geht also, ja am Ende, wenn alle in einer guten Stimmung sind, dann wird es, glaube ich, auch eine gute Party.
Das ist ja immer so.
Ja.
Wenn, wenn das Empfangsgerät verstimmt ist, dann kommen komische Geräusche in den Podcast. Habe ich gehört.
Ja.
Da ist ein Podcast erschienen, da stand irgendwas von Interferenz dran. Und da war ein Schnipsel aus einer unserer letzten Sendungen, wo du mit Claudia zugange warst.
Das ist auch schon jetzt 30 Sendungen her oder so, ja?
Ja, kann sein. Und da waren eigenartige Geräusche zu hören und dann sind wir da in eigenartigen Kontexten aufgetaucht. Ich habe das nicht verstanden und Gerüchte sagen, du wüsstest, worum es da geht.
Ja, ich weiß, worum es geht. Und zwar ist das eine größer angelegte Werbeaktion von dem Podcast Radio Rando gewesen. Das ist ein Geschichten-Podcast. Also die erzählen die Geschichte eines Dorfes am Rande eines Nichts, sie nennen das dann noch genau, es entwickelt sich so langsam über jetzt mittlerweile 3 Staffeln, wo früher die Hauptstadt war. Und da gibt es immer einen Radioreporter und der erzählt so, was ihm passiert ist, und es driftet immer wirrer ab und es wird immer durcheinanderer, aber ja, auf eine spannende Art. Und der hat im Sendegate, das ist ja dieses Podcaster Forum. Webseite, Forum, ja. Genau. Also für euch, liebe Hörer, wenn ihr euch irgendwie für Podcast selber machen interessiert, aber nicht wisst, wie ihr da vielleicht anfangen könnt, also zum einen könnt ihr natürlich gerne uns anschreiben. Wir helfen euch gerne mit Informationen, mit allem, was wir wissen und auch, was wir uns nicht wissen und selber zusammenreimen. Und sonst schaut unbedingt mal in sendegate.de. Und lest da einfach mal quer. Da sind sehr viele, ja, da sind eigentlich nahezu alle deutschen Podcaster versammelt gefühlt. Also richtig viel los und auch viele bekannte Namen. Und genau, er hat da geschrieben, er sucht irgendwie Podcasts, die Bock haben, da irgendwie so ein Promo machen in ihrer Sendung. Da habe ich mal angeschrieben, so, oh, ich finde es ja immer super, wenn wir uns mit einem Podcast vernetzen, machen wir auch immer mal wieder, dass wir bei anderen Podcasts auftauchen oder mal jemanden zu uns einladen und oder auch einfach nur über andere Podcasts sprechen. Und genau, er hat dann halt so ein Schnipsel geschickt und hat gemeint, so, ja, bau den halt irgendwie in die Sendung ein, entweder legst ihn einfach drunter und ihr sprecht drüber und als wäre nichts, oder du fadest euch aus oder sonst irgendwas. Und ich habe es halt einfach gemacht, dass ich an irgendeiner Stelle, wo ich mit Claudia mich über irgendwas unterhalten habe, dieses Geräusch, das ist so ein Atmen und dann Laufen und dann nochmal ein Atmen und so, ganz unklar, habe ich einfach drunter gelegt und in die Sendung 495, glaube ich, eingebaut. Und ja, jetzt ist die 3. Staffel von Radio Rando fertig und da haben sie halt quasi nochmal die ganzen Podcasts aneinander geschnitten, eben mit den Stellen, wo das dann entsprechend auftaucht. Und da hörst du halt das andere Ding, den gleichen Schnipsel eben verwenden und sich komplett selber rausschneiden und das dann so ineinander bauen und so. Und manche legen es auch nur drunter, wie wir das auch gemacht haben. Ja, ich fand es irgendwie eine schöne Idee.
Und, lustiger, ich wusste nichts davon, du hast mir das
du
nicht erzählt.
Du wusstest nichts davon.
Und dann kam dieser Link mit dem Twitter. Podcast ja. Über Twitter. Habe ich da reingehört und ich dachte zuerst so, ja, okay. Als ich die Sendung gehört habe damals, ist mir das ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht Habe ich die nicht in ganz wachem Zustand gehört oder ich habe sie irgendwo draußen auf der Straße gehört, wo so viele Hintergrundgeräusche waren, dass mir nicht aufgefallen ist? Das kann ich nicht mehr nachvollziehen, das ist ja auch schon eine Weile
wahrscheinlich her. Wahrscheinlich hätte ich es wirklich so hart reinschneiden sollen, dass wir dann wirklich weg sind.
Gut, weiß ich nicht, aber wie gesagt, mir ist echt damals nicht aufgefallen und dann habe ich jetzt diese Geschichte gehört und dann war mein erster Gedanke, dass die das selber remixed haben, dass du das gewesen bist. Das ist mir dann erst jetzt in der Erklärung klar geworden, als du mir das vorhin erzählt hast. Und ich dachte so, okay, gut, ja, ich meine, steht alles unter CC, kann man ja machen. Und hab's halt erstmal nicht so richtig verstanden und du hast mir dann erklärt, dass du da mit unter der Decke steckst.
Ja.
Fand ich irgendwie witzig.
Ja, ich hatte mich auch damals so gefreut, so, ah, das hört der Bob dann irgendwann und spricht mich drauf an oder so, was hast denn da in der Sendung gemacht, da stimmt doch irgendwas mit dem Ton nicht. Und dann habe ich es aber auch selber wieder vergessen gehabt, weswegen das jetzt, als das jetzt kam, so, ach ja, stimmt, da hätten wir ja mal drüber reden können.
Tja, sehr lustig.
Ja.
Ich würde mich mal interessieren, ob unsere Hörer, was die sich gedacht haben, ob das von denen jemandem aufgefallen ist und sich gedacht haben, was war das für eigenartige Geräuschkulisse da. Mhm. Weiß jetzt wahrscheinlich auch kein Mensch mehr, gell, weil 30 Folgen her.
Ja.
Ja.
Das war die Okia-Folge.
Da weiß ich zumindest noch, dass ich irgendwann im Laufe der Folge am Frankfurter Westbahnhof gestanden habe, aber ich weiß nicht mehr warum.
Und wenn da ein Zug durchfährt und dann gerade die Hintergrundgeräusche kommen, dann ist natürlich
ja.
Käse, ja.
Kann ich nicht mehr so genau sagen, ja.
Genau.
Gut, andere Podcast-related Thematik sozusagen ist der Podcastpreis 2018, der irgendwie mit dem Podcamp, glaube ich, zusammenhängt. Da bekamen wir jetzt kürzlich eine Mail, dass unsere Hörer, einer oder eine unserer Hörer
oder alle.
Oder alle, wahrscheinlich alle, das ist das Wahrscheinlichste, uns nominiert haben und wir demnach
cool.
auf der Liste stehen, dass man für uns abstimmen kann, für unseren Podcast. Sneakpod in einer illustren Runde von anderen Podcasts. Da sind sowohl sehr bekannte Größen der Szene drin, als auch andere kleine Podcasts, wo ich jetzt erstmal auf den ersten Blick auch noch nie von gehört habe. Oder vielleicht sind die auch total riesig und ich weiß es einfach nicht. Jedenfalls stehen wir da so dazwischen und ich glaube in der Kategorie Unterhaltung. Und ja, da kann man jetzt dann abstimmen, ne? Also da könnt ihr dann mal hingehen, wir werden das verlinken in den Shownotes und für den Podcastpreis dafür sorgen, dass wir wenigstens nicht auf dem letzten Platz landen oder gewinnen von mir aus. Also das habt ihr in der Hand. Man muss da auch keinen Account machen oder sowas, man kann einfach auf die Seite gehen und da dann pro Kategorie gibt es eine unterschiedliche Anzahl Nominierter und in den Kategorien, wo man mehr Nominierte hat, hat man auch mehr Stimmen und das heißt, man kann da irgendwie so zwei oder drei Sendungen anhaken, die man schön findet und dann abstimmen und wenn ihr uns einen Haken geben würdet, fänden wir das natürlich toll.
Ja.
Ja, so ist das.
Podcast. Nochmals vielen Dank, dass wir nominiert
wurden. Vielen Dank für an den oder diejenige, die uns nominiert haben.
Ich glaube, es war derjenige.
Du weißt wieder Sachen. Ja, du hast immer diese Hintergrundinfos und ich tapp im Dunkeln. Ist schon klar.
Ja, so ist das. Ja, ja manchmal, ja, okay. Da muss man mal, man muss ja nicht immer über alles reden. Aber worüber wir jetzt mal reden könnten, ist ein neues iOS-Spiel, was mich ziemlich gefangen hat und ich glaube dich auch, oder?
Ein wenig, ja. Es geht um. Ja, bitte, mach du.
Portal Bridge Builder.
Portal. Ja, ich glaub, Portal ist, glaube ich, an der Stelle falsch. Ja, Portal Bridge Builder für iOS erschienen. Du hast es auf dem iPad installiert, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Und iPhone,
okay. Ich habe es nur auf dem iPhone
gespielt. Ich habe nämlich das Problem gehabt, ich habe es auf dem iPhone installiert.
Ja.
Und habe es da echt weit gespielt, bis Level 36 oder sowas. Und dann
über die Hälfte. Ich glaube, es gibt 60 Level, wenn ich es richtig
sehe. Es gibt 60 Level, ja, glaube ich auch. Dann habe ich es auf dem iPad installiert und dann haben die sich synchronisiert, aber in die falsche Richtung.
Oh, fuck.
Jetzt bin ich mittlerweile bei Level 6 wieder. Immerhin. Also die ersten 6 Level habe ich heute gespielt.
Okay. Ich bin in Level 17.
Okay.
Also ich bin noch nicht so weit, wie du warst. Ja, was ist das? Also ich weiß nicht, inwieweit Bridge Builder bekannt ist. Das ist ja auch ein Spielkonzept, was es schon sehr lange gibt. Man hat eine Seitenansicht eines Also man guckt quasi so durch einen Schnitt durch die Erde sozusagen, wenn man so will, beim klassischen Bridge Builder und sieht sozusagen den Querschnitt eines Flusses oder eines Tals und hat rechts und links die Stummelenden einer Straße, die mit einer Brücke gerne verbunden werden würden. Und man baut dann eben aus dieser Schnittansicht von der Seite gesehen eine Brücke zusammen aus verschiedenen Baumaterialien. Beim klassischen Bridge Builder gibt es am Anfang meistens Holz und später kommen dann irgendwann Metallträger dazu und irgendwann gibt es dann Stahlseile und irgendwann gibt es auch Betonpfeiler und solche Dinge. Und es geht im Grunde darum, mit meistens begrenzten Ressourcen eine Brücke zu konstruieren, die dann irgendwann so stabil ist, dass sie die Überfahrt von wenigstens einem Fahrzeug oder im besten Fall auch mehreren Fahrzeugen aushält. Und man kann dann immer wieder sehen, wenn man das Fahrzeug drüber fahren lässt und die Brücke möglicherweise das nicht ausgehalten hat, dann sieht man immer, wie sozusagen das Stress-Level, also die Belastung auf den einzelnen Segmenten seiner Konstruktion ist. Und wenn die dann kaputt geht, weil irgendwo was abreißt oder durchbricht oder so, dann sieht man in der Regel halt auch, wie sich vorher die Belastung aufbaut, wenn das Fahrzeug auf die Brücke drauf fährt und dann bricht es halt durch und dann kann man halt genau sagen, okay, das da war die Schwachstelle und jetzt muss ich das irgendwie umkonstruieren, um die Brücke stabiler zu machen, damit die Überfahrt aushält. Und das Ganze wurde jetzt kombiniert mit Portal, was ein Spiel war, wo eben haben wir, glaube ich, auch damals erwähnt oder ich glaube, es ist wahrscheinlich auch bekannt, in einem Science-Test-Labor man sozusagen menschliche Versuchsratten hat, die von einem Computer beaufsichtigt werden. Und das Tolle ist halt, dass dieser Computer sehr sarkastisch und sehr böse ist und aber auch sehr witzig auf eine Art. GLaDOS heißt die Computer-Engine, die das da, die da sozusagen der böse Gegenspieler, aber gleichzeitig auch so ein bisschen die Hauptfigur des Spiels ist. Und jetzt sind diese beiden Spiele auf lustige Art und Weise gecrossovert worden. Das heißt, wir haben jetzt Brücken, die wir bauen müssen für lustige Testfahrzeuge, was so kleine gelbe Gabelstapler sind mit so lustigen Strichmännchenfiguren drauf. Und die können durch diese Dimensionsportale durchfahren und dann an irgendeiner anderen Stelle in diesem Level wieder rauskommen. Und dazwischen müssen Brücken gebaut werden. Im Moment, bis zu dem Level, wo ich jetzt bin, noch ohne begrenzte Ressourcen. Ändert sich das noch?
Nee,
das ist ja schon mal sehr angenehm, weil das ist bei dem normalen Bridge Builder immer so das Nervige gewesen, dass du eigentlich nie frei losbauen kannst. Du hast immer eine Idee, wie das gehen kann und dann reichen die Ressourcen nicht.
Ja, nee, da kannst du einfach wild am Ende zimmerst du einfach alles zu und verbindest alles mit allem und baust dauernd so Zwischendinger ein und so. Das ist super.
Und kommt noch mehr Sachen hinzu, außer
Nein.
Metalldinger und Seile?
Nein.
Ah, okay. Das ist ja interessant. Okay.
Ja, aber das Tolle ist halt diese Portale eben, also wie sich da die Spielmöglichkeiten ändern. So, Fahrzeug fährt rein, fährt auf der anderen Seite natürlich mit der gleichen Geschwindigkeit raus, du fällst irgendwo runter, das heißt, du kommst mit Fallgeschwindigkeit auf der anderen Seite wieder rausgeschossen, fliegst diagonal über die Karte und so. Echt sehr, sehr schöne Sachen. Später werden es halt dann irgendwie so wilde Sprünge, wo du so Zwischenstellen treffen musst oder du hast halt echt nur so eine Aufhängung, musst die ganze Brücke an eine Aufhängung an die Decke dran bauen und die Fahrzeuge da drauf hüpfen lassen und dann
auf der Seite wieder
rausschießen. So. Das ist echt saulustig. Und Gleis ist halt auch dabei und disst dich die ganze Zeit.
Ja, oder erzählt dir halt so Dinge, die erklärt dir, dass das irgendwie, wie die anderen Kandidaten, die dieses Level versucht haben, abgeschnitten haben und dass die alle total scheiße sind und du bestimmt auch scheiße sein wirst und so.
Genau, oder? Und die das bauen, die können nichts und die Leute, die das Fahrzeug fahren, das sind die es halt echt raus haben.
Genau.
Und das sind halt einfach so Dumme, die einfach Vollgas geben und einfach nur geradeaus fahren und sonst nichts.
Ja, und oftmals können. Und das Level, du bestehst das Level ja auch, wenn die nicht überleben, gell?
Ja, genau, das ist auch immer so lustig,
wenn das Fahrzeug irgendwie crasht und die fallen in die Säure, aber das Fahrzeug selber überschlägt sich zweimal und fährt dann weiter ohne die Leute, dann ist das auch ein gültiges Level gelöst, obwohl die Strichmännchen, auf die sie so steht, sind in der Säure gelandet, oder? Pech.
Ja.
Ja, also wirklich schöner Humor, typisch GLaDOS, typisch Portal, so von der Stimmung her.
und echt süß gemacht. Auch wie das Spiel schon anfängt und du am Anfang irgendwie, wo du dich das, da bewirbst.
Dieser Anfang ist so lustig.
Ja. Ist wirklich gut gemacht. Also Portal-Bridge-Builder. Ja, also
wenn ihr euch das runterladet, gerade für den Anfang, nehmt euch ein paar Minuten, Kopfhörer aufsetzen und einfach so diese ersten, weiß ich nicht, bis das erste Level losgeht, ganz entspannt spielen.
Mhm.
Ja.
Ja. Also wirklich ein tolles Spiel. Ja. Ich habe in letzter Zeit so viele neue iOS-Spiele, ich muss immer hin und her springen, aber Portal Bridge Builder wird auch immer wieder aufgemacht. Ich habe heute auch kurz vorhin an einem der Level ein bisschen rumgebastelt und habe noch keine richtige Idee, wie ich das lösen möchte. Also alles, was ich gebaut habe, hat nicht, also der Schwung von dem Vehikel war nicht groß genug und dann flog das nicht so weit, wie ich dachte und ist immer in die Säure gefallen, weil es nicht bis zu meiner Brücke gekommen ist. Und wenn ich meine Brücke länger gemacht habe, dann ist sie immer abgeknickt. Also da weiß ich noch nicht, wie ich das machen muss, aber es macht einfach Spaß. Es ist so schön irgendwie.
Ja, also ich spiele es auch sehr gerne. Obwohl ich jetzt auch noch ein neues Spiel habe. Aber da reden wir die nächste Woche nochmal drüber oder übernächste Woche.
Genau.
Ja.
Ja, warum ist die Sendung später? Was ist da los?
Wir waren saufen, möchte ich sagen.
Nein, also bitte. Saufen war das nicht. Wir waren gepflegt, was trinken, weil wir uns mal unterhalten mussten wegen Urlaub und so.
Genau. Ja. Auf Twitter hat doch jetzt jemand geschrieben, trinken an einem Sonntag. Jet Set at its best. Der Christian aus Köln. Vom Velocast. Ja.
Genau. Ja, wir waren sonntags trinken. Das kann man ja mal machen. Da sind die Bars nicht so voll.
Ja. Stimmt, das war mal sehr schön. Wir haben lange nicht mehr zusammen. Wir sprechen uns ja eigentlich, jetzt da wir kommen in die Sneak gehen zusammen, wirklich nur sonntags oder montags oder wann auch immer zur Podcastaufnahme. Und jetzt mal wieder zusammen trinken gehen und mal wieder in Frankfurt in den Bars ein bisschen umherlaufen, war schon sehr schön. Wobei wir gestern nicht so viel Glück hatten.
Nee.
Aber also in der ersten Bar, wo wir waren, haben wir, wenn man ehrlich ist, auch zwei echt harte Nerddrinks bestellt, wo wir beide gesagt haben, so, also bei beiden Bestellungen, du hast ein Aviation bestellt, das ist ein Gin Sour, also Gin, Zitronen, Zucker und ein bisschen Veilchenlikör und Maraschino und so Quatsch noch dazu. Und ich habe ein Sidecar bestellt, was Cognac und Triple Sec als Süßung und Säure Limetten ist. Das sind beides Drinks, die wirklich schwer gut zu balancieren sind.
Bist du sicher, dass Limette ist, nicht Zitrone?
Ist doch egal, irgendeine Säure.
Ja.
Mein Gott. Also,
ich glaube, Limette und Cognac mag nicht zusammen. Aber
bitte?
Ich glaube, Limette und Cognac mag nicht zusammen, aber ich mag mich täuschen.
Egal. Ja, es war ja sowieso kein Cognac, es war ja nur Weinbrand.
Ja.
Und genau, wir hatten generell da ein bisschen Pech mit den Zutaten und es war auch irgendwie extrem free gepurt. Aber wenn wir ehrlich sind, das sind Drinks, die wir halt selber auch nicht hinkriegen und deswegen gerne in Bars trinken, wo wir denken, dass die
Aviation Profis... kriegt man schon hin, aber...
Was ist halt schwer.
Ja, Sidecar ist echt schwer zu balancieren, das stimmt schon.
Ja, ich finde Aviation auch, wobei Aviation der einzige Cocktail-Wettbewerb-Drink ist, mit dem ich ja mal gewonnen habe. Also ich habe gegen den Tim von Behind the Bar Show Cocktail-Wettbewerb gemacht und seinen damals noch Freund, jetzt Mann, Jason hat es bewertet und fand meinen irgendwie besser. Weil wir uns uneinig waren, was jetzt uns ein CL ist und deswegen hat jeder von uns Aviation gemixt. Ja, wir waren betrunken, es ist okay.
Ja, kann ja mal passieren. Naja, aber wir waren in Frankfurt mal wieder trinken, das ist grundsätzlich schön. Und,
genau, und der zweite waren wir in der Bristol Bar, das war echt gewohnt gut, möchte ich sagen.
Ja, das war das Lustige war, da war so ein Food Pairing dabei.
Das war cool. Bei deinem Drink, da gab es halt irgendwie gefühlt ein ganzes Schnitzel und mit Käse überbacken dabei. Nein, nicht ganz, aber.
Es gab Wurst und Käse dazu, ja. Was ich angenehm fand. Wenn man so, vor allen Dingen, weil du ja vorhin noch Döner essen warst und ich habe meine Anreise ordentlich verhackt und ich konnte deshalb den Döner nicht mitessen, den ich eigentlich auch noch mitessen wollte vielleicht.
Es war dann Fleischkäsebrötchen, aber egal, ja.
Ja, was auch immer. Jedenfalls hatte ich dann doch nicht nochmal die krasse Grundlage gelegt. Da war das eigentlich ganz angenehm, dass dann nochmal so ein bisschen Wurst und Käse bei dem Drink dabei kam.
Ja, war ganz gut.
Ja.
Ach, du bist ja danach nochmal mit Christoph in die erste Bar wieder rein.
Ja, da habe ich dann auch mehr Glück gehabt. Da habe ich mehr so Sachen bestellt, wo ich dachte, da kann man nicht viel kaputt machen. Und das ist dann wirklich sehr gut geworden. Also da.
Okay, ich finde ja die Location ist echt cool.
Mhm.
Also sieht schick aus mit dem Piano. Ich glaube, wenn da jemand Piano spielt und so, das ist schon
hat
gut.
Hat derjenige noch.
Echt?
Ja, wir haben da noch Live-Piano-Musik und lustige Synthi. Schlagzeugbegleitung vom iPad oder so dabei.
Das ist ja ein bisschen schade, aber okay.
Also es wurde dann so geklimpert und wir waren uns zwischendurch nicht sicher, ob das wirklich live ist oder ob das alles vom Band kommt. Aber irgendwann wurde dann klar, das ist live.
Weil sich verspielt hat oder was?
Nee, man hat dann irgendwann auch gehört, dass das Klavier anders klingt als die anderen Instrumente. Hm. Aber es gab zwischendurch so ein paar Phasen, wo das Klavier so im Hintergrund fast schon war und der Gesang nur im Vordergrund und die anderen Instrumente. Aber so mein erster Gedanke war, wo kommen die ganzen Instrumente her? Was ist da los? Das ist ein Typ am Klavier und ich höre Schlagzeug und Geigen und weiß ich nicht was alles. Aber das war halt irgendwie so eine Begleitung aus der Konserve. Und
findest du das gut?
Nee. Ich glaube, so ein Barpianist sollte so La La Land mäßig halt, da ist genau, ein Klavier Piano,
fertig.
Und da ist ein Klavier und eine Stimme oder eben nur ein Klavier. Also wenn er singen möchte, dann singt er, aber wenn er nicht singt, dann ist es auch okay. Diese elektronische Aufhübschung von den Liedern, das ist, glaube ich, also für mich ist das nicht nötig. Ich finde Bar-Piano geil, wenn da jemand sitzt und wirklich Klavier spielt und vor allen Dingen war es ein Flügel halt. Aber das klang irgendwie, also zum einen war der Deckel zu und das klang irgendwie so ein bisschen so gedämpft, muffled, irgendwie so zu irgendwie. Mhm. Und dazu dann diese elektronische Geschichte, ja, aus der Box quillte noch, der tippte dann immer nach jedem Song auf seinem iPad irgendwas, damit dann der nächste Begleittrack da losläuft. Ich weiß nicht. Dann lieber einfach nur der Typ, der wie bei, wo ich hingehen kann, wie bei Nackte Kanone und kann sagen, James, spiel unser Lied. Und James haut in die Tasten und singt, Ding Dong, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Und dann sage ich, nein, James, das andere. Oh, sorry. Und dann, so, also, so ja. Würde ich das haben wollen, aber.
Genau so soll es doch sein.
Genau.
Ja, nee, finde ich auch besser, dass irgendwie, ich finde es schade, wenn das so läuft.
Ja, aber es war, Christoph kam von der Toilette zurück und genau in dem Augenblick hat er angefangen, Klavier zu spielen. Und irgendwie habe ich dann so, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, irgendwie habe ich kurz darauf angesprochen, dass da jetzt Musik ist und so. Und Christoph war schon 2-3 Minuten wieder im Raum und irgendwann so, oh, das ist ja live. So, hat er es überhaupt erst mitgekriegt, dass der Typ da jetzt sitzt und spielt und dachte, das ist alles vom Band. Und ich meine, das darf dir eigentlich mit einem echten Flügel, der 3 Meter neben dir steht,
ja.
Darf dir das eigentlich nicht passieren, dass du überhaupt nur auf die Idee kommst, dass das vom Band ist.
Nee, ja, das stimmt.
Also ein Flügel, der direkt 3 Meter neben dir steht, das muss man so wahrnehmen, dass man sagt, oh mein Gott, das ist ein echtes Klavier hier im Raum. Und das hört man ja eigentlich auch.
Ja, auf jeden Fall.
Ich weiß gar nicht, was die gemacht haben, dass das Ding sich so zurückhält. Ja. Wahrscheinlich irgendwie 2 Kilo Wolldecken drin oder so. 20 Kilo Wolldecken.
Liegt noch der Hund drin. Und schläft.
Der arme Hund, wie laut das ist.
Wie so ein Berner Sennenhund.
Ein Berner Sennenhund mit Stöpsel in den Ohren, der im Klavier schläft.
Genau, ja. Ja, oder ein kleiner Eisbär oder irgend sowas.
Mhm.
Ja, wo ich das Live-Piano gerade noch dran denke. Am Sonntag war, nee, nicht am Sonntag, irgendwann jetzt am Wochenende war Jörg Meyer im Radio. Hast du das mitgekriegt?
Ich habe das den Link gesehen, aber ich habe es noch nicht angehört. Ich habe den Tab noch irgendwo offen, glaube ich.
Ja, genau. Der war am Freitag bei
Barfly hieß die Sendung, ne?
Genau, im Berlin Radio RBB, glaube ich, war das. ich habe leider auch zu spät reingeschaltet und da lief nämlich, da jetzt komme ich da drauf, Charlie Hayden. Das ist ein Jazz Kontrabassist. Und zwar ein ganz bestimmtes Album, das er mir wahrscheinlich in irgendeiner Sendung oder mal persönlich oder sonst irgendwas empfohlen hat, was er eben immer hört, wenn irgendwie Bar aufräumen und so. Und das ist bei mir auch immer als letztes in so einer Bar-Playlist, wenn irgendwie Party ist, dann ist immer dieses Charlie Hayden Album das letzte, was dann läuft, wenn klar ist, okay, jetzt, wenn das läuft, dann sollte die Party vorbei sein. Nocturne heißt das, glaube ich, ja. Und hast du mitgekriegt, dass er also Jörg Meyer, nicht Charlie Hayden ist nämlich leider tot, einen neuen Podcast gestartet hat?
Ja, habe ich.
Empfehlungen eines Trinkers.
Ich habe allerdings noch keine einzige Sendung gehört. Mein großer Backlog von Podcast, ungehörten Podcast-Episoden, baut sich langsam ab. Ich habe tatsächlich offensichtlich die Oberhand gewonnen. Auch wenn ich jetzt gerade die ganzen Konstanze Kurz und Frank Rieger vorgelesenen Kolumnen zu den Snowden-Enthüllungen da noch reingekippt habe. Aber da fräse ich mich jetzt auch noch durch. Und ich bin irgendwo Mitte, Ende November und der Podcast von Meyer hat Anfang Dezember angefangen. Das heißt, ich stehe kurz davor, die erste Folge zu hören.
Ah, sehr gut. Ich höre sie schon etwas regelmäßiger. Ich bin jetzt schon kurz nach Weihnachten. Und Jörg Meyer halt.
Jörg Meyer halt wildert in unseren Cocktail-Podcast-Gefilden. Das macht er ja nicht zum ersten Mal. und insofern herzlich willkommen, Herr Meyer, wieder mal in diesem Gebiet.
Ja, aber er hat halt einen anderen Approach als wir.
Ja, kurze,
knackige Folgen allein.
Und sehr viele.
Ein Drink, eine Spirituose mit einem Drink. Mir gefällt es sehr gut. Also man hört nämlich, also ich mag ja eh kurze Podcasts, also wenn ich sie höre. Nicht so ein, weiß ich nicht, bald 2-Stunden-Gerät, was wir
nicht
heute
so,
Abend
nicht aufnehmen. Nicht so ein Quatsch wie das, was wir hier gerade machen, ja.
Tapfer wäre es ein bisschen durch. Ach nee, hahaha, ihr habt nämlich noch über eine halbe Stunde vor euch, weil nämlich der Spoiler-Talk noch kommt. Wir sind ja schon viel weiter. Von daher, ich finde es gut, mal kurz, knackig ein paar Sachen zu bestimmten Drinks oder zu Zutaten oder sonst irgendwas zu hören. Ich war kurz davor, mir Dubonnet zu kaufen, weil er gleich am Anfang über Dubonnet spricht. Aber ich halte im Moment 2 rote Wermuts offen. Das muss ich jetzt erstmal leer trinken und danach kann ich dann mal Dubonnet kaufen.
Ich hatte eine Zeit lang eine Flasche Dubonnet, aber man hat sie ja immer nur vorübergehend.
Genau, sie ist dann irgendwann, landet sie dann doch in der Bolognese oder so.
Ja,
und. Oh, hab ich dir erzählt, dass ich am Wochenende 6 Kilo Bolognese gekocht habe?
Wir haben über Bolognese geredet gestern, ja, falls du dich noch erinnerst.
Nee, nicht mehr viel.
Übertreib's nicht, so wie hast du nicht getrunken.
Das stimmt.
Ja. Nee, Bolognese ist nochmal so ein anderes Thema. Sollten wir mal auf die Liste schreiben für eine der nächsten Sendungen. Wenn Christoph dabei ist, da können wir uns wieder über Bolognese-Rezepte streiten.
Oh,
das wollen die Hörer sicher hören, glaube ich. Bin mir relativ sicher. Ich habe gerade das
Gespräch. Ich schreibe es mal bei Christoph rein, oder?
Bolognese. Unbedingt, ja. Ich habe gerade das Gespräch mit Herrn Meyer bei Radio 1 war es gewesen. Die Sendung Barfly. Vom 5.1.
Ja, Freitag.
Freitag, der 5.1., 19 Uhr, Barfly, gibt es noch in der Mediathek. Ja, hab ich gerade runtergeladen. Kann ich jetzt in meinen Haftdaffer schmeißen? Kennst du Haftdaffer?
Haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet.
Ist mega gut. Kannst du deinen eigenen Podcast-Feed kuratieren, indem du einfach Links zu Audiodateien bei Haftdaffer in deinen Account speicherst und dann, wenn du das vorher korrekt abonniert hast, fallen die dann in deinem Overcast oder Pocketcast oder was du benutzt, wieder raus und dann hast du sie in deinem Podcatcher.
Es gab auch mal eine Zeit, da konnte ich zu Overcast-Dateien hinladen, aber das geht jetzt nicht mehr.
Das war eins dieser Premium-Features, wenn du bezahlt hast, aber ich weiß nicht, ob es noch gibt. Also ich glaube, ich bin aktuell kein Premium-Kunde.
Naja, gut.
Ja. Naja.
Gut. ist es Montagabend, Dienstag früh, 0.47 Uhr.
Ja.
Die Hörer wollen ja auch irgendwann mal ins Bett.
Für denen ist das egal. Die drücken einfach Pause, gehen schlafen und hören morgen weiter.
Ah,
wir sind die armen Schweine, die hier live durchziehen müssen.
Ja, ja. Ja. Ich geh jetzt jedenfalls auch schlafen.
Das werde ich auch
drück tun. Drück mal Pause.
Nee, drück mal lieber Stopp. Aber sag vorher noch Tschüss. Denn tschüss. Das war Folge 500 so 19. Und so viel? 19?
19.
Und wir haben viel über Star Wars geredet und für euch geht es jetzt gleich mit Star Wars noch weiter. Mit dem Spoiler-Talk nach der Musik und wir sagen jetzt aber schon mal Tschüss und hinten sagen wir, glaube ich, nochmal Tschüss, wenn ich mich richtig erinnere, aber das hört ihr dann. Also, goodbye.
Tschüss.
Jetzt kommt er. Liebe Hörer, am Ende der Sendung. Hier kommt der Spoiler-Talk.
Wer jetzt weiterhört, ist selber schuld, wenn er den Film noch nicht gesehen hat und ihn noch sehen will und nicht schon von uns irgendwie Geschichten hören möchte.
Genau. Und wer sich jetzt nicht mehr erinnert, wovon wir gerade sprechen, wir werden jetzt gleich Star Wars 8, The Last Jedi, komplett verspoilern. Wir werden jetzt gleich alles erwähnen, was wir erwähnenswert finden. Also abschalten, ihr verpasst auch nichts, danach kommt nichts mehr, wir reden danach nicht noch über Elektroautos oder irgendwie, wo wir trinken gewesen sind. Danach ist einfach Schluss. Jetzt geht's los. Abschalten, wenn ihr es nicht hören wollt. Ja, warum hat er das Lichtschwert über seine Schulter geworfen? Was war da los?
Was? Welches Lichtschwert?
Naja, sein Lichtschwert. Sieht die große Szene aus dem Ende von 7. Sie drückt es ihm in die Hand und er guckt, schmeißt es weg. So der erste Weil Moment, wo man dachte, what the fuck?
Beleidigter Bube ist. Also.
Nee, weil es ein Gag sein sollte. Also ich musste kichern, aber ich find's einfach irgendwie so eine ärgerliche Reaktion einfach. Allerdings ist der Gesichtsausdruck von Ray geil in dem Augenblick.
Ja.
Ich kann das nämlich auch nicht so richtig fassen. Ja, wir haben es vorhin, habe ich schon angesprochen, also diese ganze erste Zeit von Rey auf der Insel mit Luke und Luke ist so der Grandler, der nicht, ich will dich nicht aus und geh weg und ich will nichts von dir und so. Das ist so, also da ist einfach viel albern, auch diese grüne Walross-Milch. Okay, das ist eine Referenz zurück auf zu Tatooine, da trinkt er auch so eine grüne Milch irgendwann mal. Aber das war irgendwie albern, dann das mit dem Wegschmeißen von dem Laserschwert oder Lichtschwert war albern und jetzt habe ich Laserschwert gesagt, jetzt hassen mich alle. Das hat lange gedauert, bis ich mit diesem Story-Arc so klarkam, dass er so ja, so grantelig ist
ja, also das hat mich eine Zeit lang auch geärgert, wobei ich halt immer so quasi überlagert gesehen habe vor meinem inneren Auge, wie Luke im fünften Teil zu Yoda geflogen ist. Das ist ja quasi die gleiche Szene.
Ja, klar.
Es ist ja, der ganze Film ist ja 1:1 die Nacherzählung, also die Wiedererzählung vom fünften Teil. Also kommen so viele Szenen vor.
Ja, die Parallelen ist immer diese Zählung, zum fünften sind schon da, aber sie sind nicht so massiv wie die zwischen 4 und 7.
Ja. Nee, nicht so deutlich, aber es sind halt ganz, ganz viele Szenen, die schon immer entsprechend ihre Referenzen haben.
Ja, klar, definitiv.
Und
andere Sache, die mich zum Beispiel geärgert hat, hat man auch, glaube ich, in relativ vielen anderen Kritiken wurde da schon viel drüber geredet. Wir müssen es auch nicht komplett aufrollen, aber diese Szene, dem heißspornigen, dem heißspornigen Poe Dameron, so ein bisschen der der Kopf abgekühlt werden soll oder wie auch immer und dann eben auch diese starken Frauenrollen in den Vordergrund kommen.
Genau, das wollte ich dich vorhin noch fragen, wie du diese Wandlung fandst.
Und das fand ich an sich okay, aber die Art, wie es in die Geschichte eingebettet war, fand ich anstrengend. Also Holdo, also die von Laura Dern gespielte Admiralsfigur, hat da irgendeinen Plan und er mischt sich ein und es ist halt nicht seine, er ist nicht in der Position, sich einzumischen und wird demzufolge relativ harsch abgebügelt, was für die Figuren und für die Geschichte in dem Augenblick völlig in Ordnung ist. Und dann ist es so, dass er halt einen Plan schmiedet, um quasi die Admiralität zu unterwandern, weil er das Gefühl hat, dass die in den sicheren Tod fliegen. Und er hat auch keine andere Wahl, irgendwas anderes anzunehmen, weil er es wirklich massiv anspricht, haben wir einen anderen Plan? Gibt es irgendwas, was wir noch tun können? Fliegen wir jetzt einfach so lange, bis der Sprit leer ist und tot sind? Oder machen wir noch irgendwas? Und sie hat einen Plan, aber sie sagt ihn niemandem. Und das fand ich von der
Kommunikation.
Story her, ja, das fand ich von der Story her hinkonstruiert. Also, dass er in dem Augenblick quasi eine Meuterei oder sowas anfangen muss, weil einfach der sichere Tod vor der Nase steht und die Führung in dem Augenblick sagt, halten Sie Ihren Mund, Sie haben hier nichts zu melden oder so. An der Stelle musst du quasi eine Meuterei in dem Augenblick irgendwie anfangen, weil sonst gehst du halt drauf, ja. Und sie hätte ja den Plan nicht mal verraten müssen. Sie hätte nur einfach irgendwie irgendwo mal durchscheinen lassen müssen, dass es einen gibt, der ihnen aber nichts angeht oder sowas. Das hätte ja gereicht.
Genau. Aber sie wirkte halt die ganze Zeit so, nee, wir machen das jetzt so. Wir fliegen jetzt in den Tod und es wird irgendwie jemand kommen, uns retten.
Sowas in der Art. Also wenn sie, also ich fand halt nicht, nee, ich will nicht sagen, dass das falsch ist, sozusagen den Poe Dameron einzubremsen. Das fand ich plotline-mäßig eigentlich alles ganz clever gemacht so, aber ich finde, es motiviert, also da sind irgendwo da fehlen ein paar Andeutungen, das ist nicht rund, diese ganze Sache. Und dass er dann was anfängt, eine Storyline, die am Ende komplett sinnlos ist. Also
das finde ich ganz dann, cool. Also ich fand es eben schön, dass es eben nicht geschafft hat, weil so klar, so okay, es wird gesagt, die fliegen dahin, dann holen die das und dann zurück und bla und dann geht es.
Aber man, da weiß ich nicht, ob ich da dann irgendwie den Film zu analytisch gucke oder so, weil man wusste ja, das kann nicht klappen. Also man wusste, das darf nicht klappen, weil es diese Botschaft, der ganze Film baut ja starke Frauenfiguren auf die Männerfiguren sind auch an vielen Stellen dann eben vor allem an Poe Damerons Beispiel so diese Kopf durch die Wand Testosteronnummer, die läuft jetzt halt nicht und die Frauen haben auch clevere Ideen und so weiter. Das ist ja so ein Teil der Botschaft, sag ich mal, die der Film ein Stück weit vielleicht auch transportieren möchte. Und deshalb siehst du ja dann, wenn diese Storyline ankommt, die winkt ja mit einem 10 Fuß langen Laternenmast, dass dieser Plot nicht klappen kann, weil sonst wäre das ja unterminiert. Sonst wäre diese Botschaft ja nicht rübergekommen. Also das irgendwie, man sitzt dann da und denkt sich, ja, das kann ja nicht hinhauen. Also wenn das jetzt hinhaut, dann ist ja der ganze, ist die starke Frauenfigur im Arsch.
Habe ich für eine Sekunde auch gedacht und dann habe ich gedacht so, naja gut, aber vielleicht lassen sie ihn trotzdem durchgehen. Und für mich war klar, dass sie es schaffen würden. Deswegen war ich an der Stelle halt total überrascht.
Ich habe die ganze Zeit immer nur darauf gewartet, wie soll das jetzt gehen? Also er darf damit nicht erfolgreich sein, weil sonst ist diese...
Nee, ist klar.
Ja, und dann war halt nur die Frage, wie wird das passieren? Oder wie fängt man das ein, ohne ihn jetzt am Ende auch wie den totalen Deppen dastehen zu lassen? Das kannst du ja auch nicht bringen, weil ich meine, er ist ja schon auch eine dieser Heldenfiguren, die da jetzt Teil der Geschichte sind.
Ja.
Kannst du natürlich auch nicht komplett verheizen in dem Augenblick. Und irgendwie musste das da reingebaut werden und das war dann halt die Frage, wie löst sich das auf? Und es ist erstaunlich, dass überhaupt mal was schief geht bei Star Wars, gell? Das hatten wir, glaube ich, so auch noch nicht in dem Ausmaß. Dass unsere Hauptfiguren mal irgendwas anfangen, was überhaupt nicht klappt.
Genau, das ist so eine lange Mission.
So
ja, lauf mal darüber, macht das, dass das mal in die Brüche geht, okay, ist ja so zum Beispiel hier auf Hoth, wenn sie versuchen, sich zu verteidigen. Geht ja auch ziemlich kaputt. So auch wenn sie diese Walker umschmeißen können und so. Klar, das funktioniert, aber am Ende müssen sie fliehen.
Genau, aber wenn sie irgendwie sagen, wir ziehen jetzt los und wir haben da irgendwie eine Schwachstelle im sowieso Todes-X-Stern irgendwas.
Genau, das ist klar, dass das durchgeht.
Dann klappt das immer. Ne? Und wenn es halt, wir holen den Codebreaker und dann gehen wir da an Bord von dem Schiff und dann machen wir das und dann holst du den Codebreaker, bringst den Falschen mit und der haut dich in die Pfanne und am Schluss alles für den Arsch, ja, so.
So schön. Ich fand's super. Ich fand echt, also dieses, wie sie das ganz am Schluss, also wie sie dann wieder freigekommen sind auf dem Schiff, das fand ich so ein bisschen, ja, okay. Das war ja,
dass BB-8 noch quasi den Ewok macht und auf
Mutini!
Nee, Utini ist kein Ewok, das ist ein, wie heißt er denn?
Sandleute. Ach, das sind diese Strandläufer, nee.
Sandleute sind auch Sandleute. Die anderen, ne?
Egal, ja.
Sand People? Wie heißen denn die anderen? Ach Gott. Egal. Wir outen uns hier als nicht vollständig sattelfeste.
Wir haben nicht alles auswendig gelernt.
Genau. Ich muss noch die Wikipedia komplett in meinen Kopf saugen, dann kann ich wieder mitreden. Jedenfalls, da waren so quatschige Szenen drin, wo dann immer wieder so ein bisschen der Humor in so völlig gerade total Leben und Tod ernste Kampfszenen und dann reitet BB-8 auf diesem Walker da umher und wo du dann kurz denkst so what, warum ist das jetzt wieder so eine Quatschszene? Klar, die irgendwie erinnert die an die Ewoks, wenn die dann eben da die Dinger erobern, aber es ist immer so Komik, die dann wieder so rausbricht aus dem Film. Hm. Genauso wie diese andere Sache auf der Insel mit Luke, wo dann diese Helfer, diese komischen,
ja, ja.
Diese Frauen mit den Kopftüchern, sie sehen aus wie so Putzfrauen, aber es sind irgendwie so komische walartige Walross,
ja.
Irgendwas Tiere, Menschen, nicht Menschen, Wesen, das war das Wort, was ich gesucht habe, die da irgendwie so diese Jedi-Tempel pflegen. Und dann fällt ihnen da der Sackkarren oder dieser Stein auf den Sackkarren drauf, weil sie den Stein da oben abpackt. Das sind auch wieder so Quatsch-Szenen, die dann immer wieder das so eingestreut werden.
Ja, das fand ich echt schön. Und auch wie da, auch da an der Stelle habe ich mich wieder gefreut, was für fantasievolle Figuren sie gebaut haben. Also da hat mich das viel mehr begeistert als diese kurzen Lacher.
Aber dann haben sie auch Figuren gebaut, die total krass cool sind, aber komplett inhaltslos und motivationslos. Also worauf ich raus will, eine große Lichtschwertkampfszene in diesem Thronsaal von Snoke.
Ja, ja.
Total cooles Setdesign, wahnsinnig geiler Raum. Wir kommen da rein, wir haben den großen Clash zwischen Snoke und Kylo und dazwischen hängt irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes Rey in der Luft und diesen Showdown und danach sozusagen diese vorübergehende Verbrüderung von Kylo und Rey, wie sie gegen diese roten Schergen von Snoke kämpfen. Toll choreografiert, toller Kampf, wahnsinnige Visuals, aber komplett motivationsfrei. Also, was haben diese roten Schergen noch verloren, nachdem ihr Supreme Leader am Arsch ist? Wo kommt deren Motivation her, noch bis zum Tod zu kämpfen? Wer sind die? Was wollen die? Also, die sind überhaupt kein Gegner, der irgendeine Form von Gravitas in sich tragen. Es sind einfach irgendwelche Schergen, die da so rumstehen. Haben die irgendwie die Macht? Können die überhaupt irgendwas?
Sind das Jedi?
Weiß man alles nicht. Es sind alles, also, wenn die vorher gekämpft hätten mit denen, aus irgendeinem Grund, solange Snoke noch am Leben ist, dann hätte ich das verstanden. Das sind halt irgendwie Snokes krasse Leibgarde oder so. Aber Snoke ist tot. Die haben nicht mal mehr einen Chef. Die wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht. Die wissen nicht mal, ob sie noch einen Gehaltscheck kriegen. Oder was, also, was ist in deren Kopf? Wer sind die? Was machen die? Die haben keine Gesichter. Die sind, und außenrum bricht alles zusammen und wir kämpfen gegen irgendwelche Egalos, die wir vorher 5 Minuten vorher kennengelernt haben. Also für diesen einen großen Lichtschwertkampf wünsche ich mir irgendwie einen ernsthafteren Gegner. Also irgendwas, wo so ein gewisse Wucht dahinter ist.
auch wenn es geil aussah, aber es war so egal irgendwie. Und dass die alle besiegt werden und dass da nicht ernsthaft irgendwer zu Schaden kommt, ist dann halt auch klar, weil die sind halt wurscht, die Typen. Und ja, dass genau. Von denen keiner irgendwie ernsthaft...
halt.
Ja, so, genau. Sehr schön. Nice. I see what you did there. Finde ich gut. Ja. Also ich weiß nicht, wie es dir da ging bei dem Kampf. Klar ist der spannend und so, aber wenn man dann
der spannend,
so
schön kurz
drüber nachdenkt, das ist halt Quatsch einfach.
Ja, und sind ein paar gute Gags drin. Diese Kills am Schluss mit dem Lichtschwert hinherwerfen, an- und ausmachen und so. Ja, okay.
Ja, genau, aber wenn stell jetzt das vor gegen irgendwie so einen, ja, ich weiß jetzt nicht, wen man da jetzt hätte aus dem Hut zaubern müssen, aber irgendeinen Sith Lord oder sowas, ja, also irgendwas Ernsthaftes,
ja, die.
Man kann ja da so ein.
Eine Schule. Der kann ja wieder eine böse Jedi-Schule aufgemacht haben oder sonst irgendwas. Und das sind die Schüler und da müssen sie sich dann durchkämpfen. Und die wollen nämlich ihren obersten Typi retten, rächen, fertig.
Irgend sowas, ja. Irgendwen, ja. Den ich vorher wenigstens kurz kennenlerne und der gewisse. Das ist dasselbe mit Snoke und seiner Hintergrundgeschichte. Also.
Wo taucht der eigentlich auf?
Richtig, der hat halt keine. Also. Wir kriegen auch nicht irgendwie angedeutet, dass er irgendeine hat oder sowas. Also beim Imperator damals, okay, in der alten Trilogie hatten wir das auch nicht so wirklich. Also da war der Imperator, und wo der genau herkam, wussten wir nicht. Aber wir haben dann zumindest in 1, 2 und 3 noch erfahren, wie er der Imperator geworden ist. Ja. Und haben da auch nochmal mehr Hintergrundgeschichte einfach angedeutet bekommen über dieses, wie er selber seinen Meister und so weiter und so weiter. Da wird ja einiges noch sozusagen nur in so ein paar wenigen Dialogzeilen uns so ein bisschen Tiefe angeteasert, dass man das Gefühl hat, ah, okay, das geht noch viel weiter zurück und da könnte man theoretisch wahrscheinlich sich noch informieren und so. Und bei Snoke, der ist halt da.
Aber vielleicht gibt's ja irgendwie nächstes Jahr dann 7,5 und 7,75 oder so. Wo dann die Geschichte von Snoke... Ja gut, ich wollte 7,75 sagen, deswegen habe ich es gesagt.
Es wird halt nicht mal irgendwo angeschnitten, so ein bisschen.
Ja.
Dass man irgendwo das Gefühl hat, da ist mehr Tiefe dahinter, sondern Typ ist da, Typ hat krasse Narbe im Gesicht, warum wissen wir nicht, irgendwie, der ist auch mächtig, so im Grunde wie der Imperator, kann auch so lustige Blitze machen und Zeug.
Er ist halt der neue Imperator.
Ja, genau, aber halt so.
Sie brauchen halt eine Szene, Imperator, Thronsaal, Kampf und so.
Ja.
Haben sie am anderen auch gehabt. So.
Die Szene, wie er getötet wird von Kylo, ist wahnsinnig gut gemacht. Also,
vor allem so überraschend.
Ja, aber dann doch wieder so, du kannst, es ist ja immer so eine Sache, dieses, ich kann, deine Gedanken sind durchsichtig für mich.
Ja.
Wahnsinnig schwer zu visualisieren.
Ja.
Und diese Art von, wie es gelöst worden ist, dass er ihn quasi täuscht, dass er ihm irgendwie, er sieht die Gedanken von Kylo und er sieht, was er tun wird. Aber er sieht es halt so ever so slightly off, also es ist so knapp daneben, ist auch vorbei. Und das dafür, trotzdem, dass er im Grunde sozusagen alles, der Snoke ist ja im Grunde in dem Augenblick der Narrator, der erzählt uns ja alles, was jetzt gleich passieren wird, geht wahrscheinlich nicht anders, aber ist halt schwierig, diese gedankliche Verbindung in anderen Besprechungen hieß diese Verbindung zwischen Rey und Kylo, die telefonieren ja immer miteinander. Ja. Ich fand das schön, das ist in fast allen anderen Besprechungen, die ich gehört habe, Force Time genannt worden. Was ich super finde.
Force Time, das ist gut.
Ja, die sind mit Force Time verbunden, die müssen sich dauernd telefonieren, ob sie wollen oder nicht. Und das fand ich visuell auch schon toll gemacht, dass man so dieses...
Das ist sehr gut. Das gefällt mir auch echt gut. Und man merkt aber sofort, wenn die miteinander sprechen, irgendwie Ton ändert sich ein bisschen und die Bildsprache ist halt auch so, alles was drumherum ist, hält plötzlich an, gefühlt. Es wird halt einfach nicht mehr dahingeschnitten. Das ist echt gut, richtig schön gemacht, dass man da den Dialog dann zwischen den beiden sieht und merkt so, okay, der eine hat den anderen gerade angerufen.
Genau.
Ach nee, ist ja gar nicht, ist ja nicht aktiv. Das passiert ja nur, gell?
Nee, die werden, das sind so random Calls, die werden einfach connected von...
Ja. Gott, stimmt, das hätten wir.
Operator Snoke schaltet dich zusammen und dann hast du Force Time, ob du willst oder nicht. Das ist ja, Force Time, könnte man sagen.
Ja, genau. Als wir aus dem Kino raus sind, hatte ich den Moment so, dieser neue Imperator, der ist wie Gollum. So, ja, hat einen Grund. Ach, das ist der, ja.
Genau, hat einen Grund, ja, stimmt.
Also.
Ja, das ist gut.
Ich fand das Make-up toll. Von dem Snoke. Ich fand, das sah so gut aus. Also war ja kein Make-up, war ja wahrscheinlich wieder CGI und so. Fand ich richtig gut. Hat mir sehr gut
der gefallen. Wie ist die Stimme im Englischen?
Böse.
Weil im Deutschen ist die auch so sehr bassig und sehr extrem präsent im Saal. Und also wenn Snoke spricht, dann bebt die Erde so ein bisschen so wie der Drache im Hobbit. So. Ja, also.
Die habe ich nicht gesehen. Okay, wir haben jetzt lange genug über die dunkle Seite geredet. Lass uns über die helle reden. Wie fandst du es, als Yoda aufgetaucht ist?
Teil von diesem Witzplot. Natürlich total schön, dass er da war. Einfach so, oh Yoda, große, große Freude.
Und mich hat das echt so emotional kurz ein bisschen rausgeworfen. Ich musste kurz schlucken, so, oh Gott, Yoda ist da.
Ja.
Das war echt so,
Das war schon eine nette Überraschung. Die hat mich gefreut, aber er ist ja im Grunde nur ein Gag-Lieferant. Also,
er ist nicht sehr hilfreich.
Naja, doch, er ist schon ein bisschen hilfreich. Er macht im Grunde das, was er mit Luke immer gemacht hat. Er nordet ihn mal wieder ein.
Ja, genau.
Und erzählt ihm, worauf es wirklich ankommt, und dann geht er wieder. Ja. Und zwischendurch fackelt er noch was ab. Aber das war schon irgendwie nice. Also ich habe mich dann gefragt, kommt er jetzt noch öfter vor? Und das macht natürlich auch wieder eine riesige Tür von Fragen auf. So, wenn Force Ghosts, die auftauchen, bisher kannten wir das so, die kommen halt mal so zurück und dann stehen die da so und leuchten blau und sind so zum Beraten oder zum geistigen Challengen, so kann man sich so mit denen abgleichen, kann mit denen nochmal sprechen, obwohl sie eigentlich tot sind. Das wussten wir bisher, aber dass die auch einfach so mit dem Fingerschnippen Sachen anzünden können, würde ja bedeuten, dass sie theoretisch vielleicht sogar auch in der Lage wären zu kämpfen. Also wenn sie noch über die Macht noch Einfluss auf die reale Welt haben. Das macht natürlich nochmal eine Riesentür auf, wo man denkt so, oh Gott, warum wussten wir das nicht vorher? Da hätte Obi-Wan ja was hätte der alles machen können? Oder kann das nur Yoda, weil er so viel mächtiger ist oder so? Wissen wir alles nicht. Also da wird schon wieder in dem Regelwerk von Star Wars so viel rumgefuscht.
Ja, wobei ich es echt schön fand, dass sie jetzt am Schluss auch sich von, also viele Zöpfe abgeschnitten hatten. Am Ende. Also sie können halt jetzt in dem neunten Teil, wo sie vermutlich wieder die Geschichte vom sechsten erzählen werden, aber neue Charaktere einführen. Also ja, natürlich Rey und wie sie alle heißen, tauchen wieder auf, aber man muss nicht nochmal die alten Charaktere liefern. Also nicht nochmal
ja, ja
Skywalker,
jetzt auch nicht, mehr.
Nicht
also
Leia,
ich mein, kann man
nicht und so weiter.
Nee, aber das ist klar. Du musst ja von den alten Schauspielern weg. Ich meine, manche von denen sind mittlerweile nicht mehr die Jüngsten und man hat es ja jetzt an unserer Prinzessin gesehen, dass das auch plötzlich, obwohl sie noch gar nicht so alt war, plötzlich sehr tragisch sein kann. Aber du kannst natürlich nicht, wenn du jetzt sagst, als Disney, wir haben jetzt Star Wars übernommen und wir machen das jetzt weiter und bringen da jetzt alle drei Jahre irgendwann, also alle zwei Jahre, keine Ahnung, halt Film, immer wieder neue Filme. Du kannst dich ja nicht für immer an die alten Figuren hängen, das geht ja nicht. Du musst irgendwann Dings machen und wenn du es nicht wie bei Star Trek einfach komplett hart rebooten willst, sondern eben so einen Übergang machen willst und willst die Geschichte weitererzählen, dann ist das ja nur richtig. Und man hatte jetzt irgendwie so das Gefühl, sie haben so einen Takt gefunden, jetzt im 7er killen wir Han Solo, im 8. killen wir Luke Skywalker, im 9. killen wir dann Leia. Ja, der Plan ist jetzt halt irgendwie
ja,
so
gut. Der wird im Check
gegangen. Das, ja, entweder das oder irgendwie CG sie nochmal für ein, zwei Szenen auftauchen lassen oder so. Man hat ja in Rogue One, was Rogue One? In einem war sie ja auch wieder als die junge Leia drin. Das war in
ja,
Rogue
und dieser andere.
Genau, Tarkin war ja auch komplett CG. Also, das könnte man theoretisch auch machen. Man weiß natürlich nicht, ob Carrie Fisher da irgendwelche Vertragsklauseln hatte, die das erlauben oder verbieten würden. Mit Tarkin hat sie es ja direkt vor der Nase gehabt, was so geht. Also Schauspieler aus dem Umfeld des Star Wars Films müssten ja wissen, dass sowas möglich ist. Sie haben es ja gesehen. Mhm. Insofern könnte man überlegen, hat sie sich da was überlegt oder hat sie ihren eigenen Tod einfach auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Da hat man ja normalerweise nicht. Ist ja auch nur menschlich.
Also wissen wir nicht, ob sie das überhaupt dürften oder ob sie das machen wollen würden oder ob sie das als ungebührlich empfinden würden oder keine Ahnung. Wir werden sehen, wie es gelöst wird. Aber man hatte hier natürlich in dieser Szene, wo sie da rausgeschleudert wird, da dachte man eigentlich so, oh okay, sie ist tot, das Problem stellt sich nicht, weil man geht natürlich mit dem Vorwissen rein, dass Carrie Fisher nicht mehr lebt. Ja. Und dann dachte man sich so, okay, ja krass, jetzt ist klar. Und dann kommt sie ja aber nochmal zurück und überlebt den Film sozusagen. Und hier hatte man alles sozusagen, hier war sie schon im Grunde fast rausgeschrieben. Und dann, das wussten sie natürlich nicht, weil der Film war abgedreht, bevor sie gestorben ist. Und der war sogar, glaube ich, ich hatte ein Interview mit Rian Johnson gehört, oder Rian Johnson, wie auch immer man ihn ausspricht, war wohl sogar schon fertig Post-Production, also geschnitten und so. Sie haben jetzt nicht mehr irgendwie noch die Geschichte geändert sozusagen in der Post-Production, nachdem sie wussten, dass sie
aber gestorben ist. Aber was haben sie denn ein Jahr lang dann mit dem Film gemacht?
Ja, wahrscheinlich CG oder so noch, aber also die reine Order der Szenen oder so war wahrscheinlich fertig.
Okay.
So hat das zumindest in diesem Interview gesagt. Ich kann es jetzt nur so wiedergeben.
Mhm.
Ja. Ja, helle Seite. Wie fandst du das Casino?
Toll. Einfach
ist
drüber.
Das Monaco oder ist es Macau?
Das war Wiesbaden hier.
Ach so, ja, okay. Also es ist eine Formel-1-Strecke davor
ja.
Und es ist ein Casino da, also ist es Monaco, oder?
Genau, ja.
Ja.
Aber das Casino in Monaco ist hier von dem in Bad Homburg und Wiesbaden, also die gehören ja irgendwie zusammen, quasi aus denen entstanden.
So, hast du
das gemacht. Back in the days.
Hm? Back in the days. Und
unnützes Wissen.
Das ist schon, also diese ganze Szene ist schon sehr quatschig. Also ich meine, ich fand es lustig, dass hier Justin Theroux oder wie er heißt,
ja.
den Rote Rosenmenschen spielt, der ja irgendwie nur einen Satz sagt und dann nicht weiter wichtig ist.
Den kennen wir doch aus
Mulholland Drive. Genau.
Ja. Und Laura Dern spielt auch in irgendeinem Lynch mit.
In so ziemlich vielen Lynchs.
Ja.
Taucht da mehrfach auf.
Ja, das bin ich gerade irgendwie.
Ja, genau. Admiral Holdo hatten wir vorhin. Laura Dern. Schicke Haare in dem Film.
Ja, cool. Das Casino, ja, ich fand es einfach so, okay, das ist jetzt, keine Ahnung, die Stadt über den Wolken, einfach irgend so eine fantastische Welt, die, wo sie einfach Schauwerte zeigen kann.
Ja, dieser Kamerafahrt, die da so durchfliegt.
Dieses und Rennen, dieses Podrace-Reit-Dings, also Fake Podrace mit halt Pferderennen.
Alpaka-Rennen, würde ich sagen.
Bitte?
Alpaka-Rennen. Die sind so lustig, die Viecher.
Ja,
die sind so Flauschohren. Ich finde die total süß.
Ja.
Ich will so eins.
Ja, nee, ich möchte so einen Pinguin.
Porguin.
Ja, genau.
Und, die sind auch so ein bisschen sinnlos, aber zum Glück drängen sie sich nicht so auf, ne?
Nee, sehr angenehm.
In diesem ganzen
die Szene mit Chewbacca ist einfach groß.
Wo er den isst, oder?
Ja, wo er den versucht zu essen.
Oder wo er später dauernd versucht, die Viecher in seinem Cockpit davon abzuhalten, irgendwie den Krieg
dann
zu beeinflussen.
Dann bauen die das Nest ins Flugzeug rein, also ins Millennium Falcon.
Ja, die sitzen dann immer auf den Konsolen rum oder so. Und der eine, bei dieser einen Kurve wird er doch so an die Scheibe geklatscht und ja. So. Das sind immer so diese Gag-Momente, die dann so in die Raumkampfszenen eingearbeitet sind, dass immer die Porks irgendwo im Weg rumsitzen und Chewie ständig gegen die kämpfen muss. Also im Sinne von, dass sie nerven, dass sie ihnen auf den Sack gehen.
Ja. Naja, das war gut. Was ich ein bisschen traurig fand, ist, dass sie Admiral Akbar rausgeschrieben haben. Der taucht in allen immer nur ganz kurz auf, aber ich finde, das ist einfach so, auch dieser Charakter, dieses total fremde Wesen, finde ich einfach so cool dargestellt. Finde ich ganz, ganz toll. Und sehr, sehr schade, dass sie den rausgenommen haben.
Ja, und die Figuren, die wir dazu gewinnen, sind alle wieder humanoid, ne? Also jetzt Rose zum Beispiel.
Ja.
Weitere Frauenrolle und dann auch noch Diversity, also alle Häkchen gesetzt, aber die ist halt wieder eine humanoide Figur, wie du sagst. Man nimmt dann so diese etwas exotischeren dann eben raus, aber ja, das war wahrscheinlich auch so einer der Punkte von das Loslassen der alten Riege. Und da gehört er dann halt auch dazu, auch wenn er nur eine Nebenfigur ist. Ja, und so mit einem Streich, so alle, die da auf der Brücke waren, so boah, alle weg. Was sagst du zu der Szene, wo Holdo dann das Schiff rumdreht und da durchkracht und wie die inszeniert war? Du weißt, was ich meine, wo sie mit Lightspeed, mit Hyperantrieb da in das Schiff rein, visuell und vor allen Dingen akustisch, in dem Augenblick den Ton wegzunehmen und das dann so aus mehreren Perspektiven zu zeigen, das war so ein richtiger Atemanhalt-Moment. Also diese Bildsprache ist ja, glaube ich, auch Zitat von anderen Filmen, aber
ja,
einfach toll gemacht. Also ich fand das wirklich
toll gemacht, schöne Idee, aber bitte, warum setzt du nicht eine BB-8 ein Halt an Bord?
Das ist der nächste Punkt. Das macht schon wieder so viel Star Wars Physik Fragen auf. So, wenn das eine der Möglichkeiten ist, warum ist das noch nie eingesetzt worden? Warum macht das nicht eine BB-8-Einheit? Warum? Warum gut, fallen.
Wäre R2D2 so losgeworden auf den Weg, aber das möchte man ja nicht.
Nee, aber dann ist es halt R3D9, der das macht und der hat halt irgendwie rot-grüne, gelb angemalte Drehkappe. Ja. Und der macht das dann halt. Aber natürlich hat es dann nicht diese Schwere, aber wenn das eine der Optionen ist, dann warum macht man das nicht dauernd? Ja. Hm. Selbstmordmissionen, da sind ja genügend Leute draufgegangen. Da kann ja auch mal einer im letzten Augenblick nochmal seinen Hyperantrieb anschalten. Ja. Vor allen Dingen alle auf dem gegnerischen Schiff wussten genau, was kommt, so die letzten 2 Sekunden vorher. Also denen war das klar, dass das geht, aber irgendwie hat es so in den ganzen restlichen Kriegen, die wir gesehen haben, noch nie jemand eingesetzt.
Es hat keiner von den Drehbuchautoren dran gedacht.
Ja, so, das ist halt genau. Leider so. Ja. Und das sind so Physikfragen, die dann immer wieder aufkommen, aber gut.
Ja.
Ja.
Gut, ich glaube, jetzt haben wir aber
die lustigen roten Salz Hochwirbelung.
Dass sie auf Hoth zurückkehren, finde ich ja geil.
Das ist nicht Hoth, oder?
Doch.
Nee, der heißt anders, der Planet.
Aber sie machen halt die gleichen, also das gleiche Tor und sie schalten die gleichen Anlagen an und sieht innen genau aus und so weiter.
Das ist aber nicht Hoth. Also da täuschst du dich. Das ist, das ist sicherlich sozusagen ein Zitat dieser Szene, aber das ist ja diesmal kein Eisplanet, sondern Salz.
Ja.
Und dieses Rote da drunter ist halt visuell schick gemacht, sag ich mal. Also nett zurechtgeschrieben, dass das so sein kann. Ich fand nur diese auch da wieder, wenn man über die Story, über diesen Plot ein bisschen einen Augenblick länger nachdenkt, diese komischen Schiffe, mit denen sie da rausfahren, fliegen und diese alten schrottigen Dinger, die da so rumklappern. Ich glaube, von denen gibt kein einziges irgendwie einen Schuss ab oder so. Oder wenn, dann ist alles sinnlos. Also die fliegen da rum, machen einen riesen Wind, wirbeln einen Haufen rotes Zeug auf, was auch irgendwie quatschig ist. Also fliegen können sie nicht
richtig. Der Planet heißt Crate.
Genau.
Aber es sieht halt aus wie Hoth. Er sieht halt 1:1 aus.
Ja. Und dann passiert eigentlich nichts. Also es ist auch so, fliegen raus, wirbeln einen Haufen Dreck auf, sieht geil aus und fliegen dann wieder zurück oder stürzen ab und sterben.
Ja, lernen halt, dass sie nicht so ein Kamikaze-Dings durchziehen.
Ja.
Das ist doch das, was wir in der Szene lernen sollen.
Ja, aber ich würde das gerne lernen in der Szene, die auch als Szene, warum sie überhaupt stattfindet, irgendeinen Sinn ergibt. Also man hätte wenigstens so ein bisschen schießen können oder sowas, so ernsthaft, dass man eine ernsthafte Gegenwehr darstellt und nicht einfach nur, wir fliegen jetzt mal raus und fliegen und fliegen und fliegen und dann hier Botschaft und fertig. Ja. Naja. Gut, also ich glaube, wir lassen es. Glitzerfüchse muss ich noch erwähnen, Glitzerfüchse sind super. Meine Tochter trägt eine Latzhose, die meine Freundin ihr genäht hat. Und auf dieser Latzhose sind Glitzerfüchse drauf. Die Latzhose und den Stoff dazu hat meine Freundin schon irgendwann im Sommer gekauft, als noch niemand ahnte, dass Glitzerfüchse wichtig werden würden. Und jetzt wirkt das so, als ob meine Tochter quasi topmoderne Star Wars Klamotten anhat mit Glitzerfüchsen drauf.
Cool.
Ich glaube, in der deutschen Übersetzung nennt Finn sie Funkelfüchse, aber ich finde Glitzerfüchse besser. Ja, tolle Viecher.
Ja.
Muss man haben. So einen will ich auch. Ich will so ein Pferd, so ein Alpaka-Pferd und dann so ein Glitzerfuchs.
Okay, und ich nehme so einen Pinguin.
Genau, dann haben wir alle neue Haustiere.
Genau. Gut, ich glaube, damit haben wir jetzt wirklich erschöpfend über eine halbe Stunde hier uns jetzt nochmal über den Film ausgelassen.
Sehr gut, so muss das sein.
Genau. Dann verabschieden wir uns jetzt von all denjenigen, die bis hierhin durchgehalten haben. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.